Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breaker, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Hi.
Hallo.
Einen schönen guten Tag allerseits.
Na, wie geht's euch?
Mir ist warm.
Ja.
Mir ist auch warm. Es ist Sommer. Es Endlich. Ist furchtbar, wenn ich das mal sagen darf.
Nein, ich liebe das. Ich brauche das.
Ja?
Wir haben lang genug drauf gewartet hier.
Ja, auf Licht, aber nicht auf die Hitze.
Schatz, jemand wartet halt manchmal auf so Dinge für den Rest seines Lebens. Ist auch nicht schlimm.
Right. Wie war denn, wir müssen ja erstmal über das Ding sprechen, was wir gemacht haben. Wir waren ja schon lange nicht mehr on. Wir waren ja in Dessau zum ersten Mal live on stage in front of people.
Das stimmt.
Ja.
Dessau hat,
ja.
Dessau hat gewusst, gerockt.
Wohin mit Begeisterung.
Dessau hat gerockt.
Ja.
Und war die große Tatjana-Show.
Nein.
Doch.
Nein.
Ich finde, das war ganz gut verteilt.
Ich fand auch. Ja. War eine gute Teamleistung.
Das Publikum hat gerockt.
Das fand ich auch. Also, ja.
Wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut, wer da alles gekommen ist und von weit, wo weit, wie her.
Ja.
Und wir haben sogar Geschenke bekommen und waren zutiefst gerührt, weil das kam wirklich völlig aus dem Kalten und war völlig unerwartet. Also der Kaffee ist sehr lecker, ihr Lieben, wollte ich an dieser Stelle noch sagen.
Das Kids Café war ein super Gastgeber, das war toll organisiert und es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, wir haben dann wegen Wolkenbruchs haben wir alles nach innen verlegt und dann war der Raum auch echt schnell voll und kein Platz mehr frei und sind alle geblieben bis zum Schluss. Wir haben sehr viel gelacht, das war sehr, sehr lustig. Und ja, es war wirklich toll.
Das machen wir wieder.
Ja, das machen wir wieder.
Auf genau. Jeden Fall.
Es gibt ja schon Pläne für einen Berlin-Dings. Können wir darüber schon reden?
Wir können darüber schon reden. Unser Berlin-Debüt als Live-Podcast, also wir sind natürlich jeden Tag in Berlin, das ist jetzt für uns nicht so aufregend, findet am 14. Juli statt im Freiluftkino in Charlottenburg.
Mhm.
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Facebook- oder Instagram-Seite. Da wird bekannt gegeben, welches Thema wir machen am 14., welchen Film es gibt und wen ihr sonst vielleicht noch so erwarten dürft. Es gibt nicht endlos Plätze, also wer kommen möchte, sollte relativ ruckartig reservieren, weil es gibt zwar mehr Plätze als in Dessau, aber nicht für Berliner Verhältnisse vielleicht nicht so viele Plätze wie in Dessau.
Ja, man denkt bei Freiluftkino ja erstmal, da können ein paar hundert Leute hin, aber so ist es nicht.
Das ist so nicht, das ist klein und fein. Es gibt, glaube ich, insgesamt 75 Plätze und die sind gegebenenfalls schnell weg.
Okay.
Geht los um 21.30 Uhr.
Es geht los um 21 Uhr mit einer fröhlichen kleinen Talkrunde zwischen uns dreien und eventuell noch anderen Menschen. Und um 21.45 Uhr zeigen wir dann den Film.
Very nice. Da freuen wir uns drauf.
Ja, das wird sehr schön.
Ja.
Und heute haben wir ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also wir haben ja als Thema die Musiker oder Musikerinnen-Biografien. Aber ich bin natürlich, bei mir geht ja nur, dass ich über Tina Turner spreche. Also es geht ja gar nicht irgendwas anderes. Und das ist halt ein überlebensgroßes Thema. Und ob ich dem gerecht werde, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Musst du gar nicht sein. Du hast schon so oft über Tina
gesprochen. Ich wollte gerade sagen, du hast schon so viel Übung, in diesem Podcast über Tina zu reden.
Ja, aber das war ja, dem gerecht zu werden.
Nein, in meinem Kopf hat diese Folge ja das schöne plattdeutsche Motto, was schriecht, das wief. Oder auf gut Deutsch, was brüllt die Alte?
Aber Joy Fleming hatten wir doch gerade.
Ja, das hat mein Großvater immer gesagt, wenn jemand im Fernsehen gesungen hat. Wir haben auch noch zwei andere sehr aufregende Biografien von zwei anderen sehr unterschiedlichen Musikerinnen. Die Filme sind sehr unterschiedlich, die Standpunkte sind sehr unterschiedlich.
Die Qualität ist sehr unterschiedlich.
Qualität, um es mal freundlich auszudrücken.
Meiner wird sehr lustig, kann ich jetzt schon sagen.
Und deswegen beginnen wir mit einem, das alles unter einem völlig anderen Deckmantel zusammenfassenden Spiel, nämlich unter dem allseits beliebten Fuck, Marry, Kill. Heute singende Schwänze Edition oder Musica. Und wer möchte dann anfangen? Ja, Tatjana, müssen wir die Regeln, wir erklären die Regeln für Tatjana nochmal.
Nein, ich hab die Regeln jetzt noch gerade im Kopf.
Wer bei uns neu ist, übrigens willkommen für die neu sind, für alle anderen natürlich auch willkommen. Wir nennen jetzt drei, jeder von uns nennt drei Musiker und eine jeweils andere Person, die man sich vorher ausgesucht hat, muss dann sagen, welchen davon sie heiraten, ficken oder töten möchte.
Okay.
So.
Ich bin noch am Aufschreiben, Sekunde.
Ja, ich brauche noch erst zwei.
Ach, genau, nehmen wir den.
So, wie vielleicht.
Ach, ich weiß doch.
So. Wer möchte denn wen fragen?
Mir ist das egal, wen ich frage.
Gut, ich frage dann Barbie.
Dann frage ich Paul.
Gut. Und
du fragst mich, du fragst Paul, dann frage ich Tatjana. Ja.
Genau. Alles klar. Ich beginne dann mal mit, möchtest du schon, Barbie, oder musst du noch auf deinem Handy irgendwie die Sachen machen?
Nö, ich bin fein.
So, ich sage mal Campino, Freddie Mercury oder Lenny Kravitz.
Oh. Okay. Also, Campino würde ich über den Jordan schicken, weil ich den, also ich fand den früher wohl mal hot, aber den nervt mich tendenziell, glaube ich, auch eher. Freddie Mercury würde ich natürlich heiraten wollen, weil ich großer Fan der Kunst bin und immer schon war. Und die Alte auch schön viel Geld hatte und so. Und ich glaube, da kann man ein sehr lustiges Leben leben.
Und man will ja wissen, wie das ist, mit diesen Zähnen zu küssen.
Ja, nicht so unbedingt. Aber ja.
Ich wäre schon neugierig.
Nö. Und Lenny würde ich natürlich bumsen wollen, ist ja klar.
Wer nicht?
Ja, auch in jedem Alter, ne? Also ja. ab legal.
Der sieht doch jetzt so gut aus.
Heute.
Der ist doch 60 jetzt oder so, ne?
Und nee, der ist noch keine 60, aber der ist, glaube ich, 53 oder irgendwie sowas.
Also er ist auf jeden Fall alt genug.
Und wie Graham Norton in seiner Show gesagt hat, als Herr Kravitz für 4th Street das Hemd angehoben hat, hat er ihn angeguckt und auf sein neues Plattencover, wo auch sein Waschbrett zu sehen war, gezeigt und gesagt: Honey, you're 53. This is not supposed to be happening.
Er ist echt ein hübscher Mann.
Das ist unverschämt. Ich habe den ja mal geschminkt bei der Hochzeit von Barbara, bei der zweiten Hochzeit von Barbara Becker, als sie Arne geheiratet hat. Das war ja alles sehr aufregend. Wir waren in so einem Hotel in Berlin und haben dann da wilde Make-up-Session gehabt und Anzieh-Session. Und dann stolperte irgendwann Lenny rein und meinte, machen wir immer noch so mal einen Eyeliner. Und dann habe ich mit zittrigen Händen und so einem kleinen abgekauten schwarzen Kajal habe ich ihm dann einen kleinen Eyeliner gezogen. Und er so, that looks great. Und ich war so ein bisschen nass. Und dann sind wir in Limos, in die Tiefgarage, und sind dann mit Limos weggefahren zu der Location, die ja in Potsdam war. Vor den Paparazzis geflohen, hinter uns Naomi Campbell und so. Das war alles sehr aufregend. Die ich nicht erkannt habe auf der Hochzeit, weil sie so sehr neue, runde Backen hatte. Und ich dachte so, ist das deine Mutter? Und dann so, ach so, nee. It's Naomi. Hi. Okay. Tatjana.
Mhm.
Harry Styles.
Kenne ich nicht.
Wow. Wow.
You're a lost baby.
Da nehmen wir doch an der Stelle mal.
Wir halten mal fest, Tatjana kennt Harry Styles nicht. Können wir das mal festhalten?
Was sie kennt. Elvis Presley.
Ja.
Wolfgang Amadeus Mozart, nein, I'm kidding. Elvis Presley, Tommy Lee, kennst du Tommy Lee? Ex-Mann von Pamela Anderson mit dem großen Penis.
Ach, der, ja.
Ja, der
ja,
Drummer.
Ja.
Und Rick Astley, den kennst du doch auch.
Oh Gott, ja, also Rick Astley muss sterben, Tommy Lee, Sex und wer war das dritte?
Hab ich auch schon wieder vergessen, Elvis Presley.
Ach ja, genau, den heiraten. Den hätte ich besser umsorgt als Priscilla. Das hätte ich hingekriegt, dass der heiß bleibt.
Nie jung genug.
Der wäre im,
ja,
wär im Bett gestorben und nicht auf dem Klo.
Ja, aber der wäre auf jeden Fall älter geworden und in Würde gealtert. Das war ja wirklich, der war ja wahnsinnig hübsch. Und ich glaube, diese neue filmische Biografie scheint ja ganz gut zu sein von Baz Luhrmann,
ja,
über ihn. Ja.
Die Kritiken sind sehr gespalten. Kritiken. Also ich habe aus Cannes Kritiken gelesen, die es wirklich gehasst haben, aber ich habe auch Kritiken gelesen, die gesagt haben, das ist ein Meisterwerk.
Ja, ich bin gespannt.
Das ist ja bei ihm immer so. Das heißt, ja.
Kommt das vor, dass die Kinder immer sehr jung waren, die Frauen? Oder wird das so ausgespart, das Thema?
Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht in Cannes und habe den Film nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen.
Dieses Jahr.
Also, ja. Genau. Also.
Okay, also, dann werfe ich mal in die Waagschale Farin Urlaub, den jungen Bruce Springsteen und Jürgen Markus.
Wer ist das?
Ein Zug nach nirgendwo. Kennst du nicht diesen super schwulen aus den 70er Jahren Hitparaden, Jürgen Markus?
Aber ist ja egal, ich muss es nicht
so, Herr Markus.
Okay, warte, Rex Gildo.
Die kennt ihn. Die kennt ihn.
Also, Rex Gildo muss, also diese Schlagerheinis müssen alle sterben, ist unerträglich. und also, ja, tut mir jetzt leid für Rex Gildo, das kann er ja im Notfall auch alleine. Und
she did. So.
und dann, was war's noch? Fahren Urlaub und?
Der junge Bruce Springsteen.
Also mit Brucey schlafe ich,
ja.
Weil Brucey war ein heißes Geschleuder.
Ja, der war echt gut.
Ich würde mit Bruce, also ehrlich gesagt, Bruce ist so einer von denen, anytime, ist mir so egal. So, der
freut sich.
Der ist auch immer noch heiß, finde ich. Und ja, fahren muss ich dann wohl. Wobei, eigentlich könnte ich auch Bruce heiraten, dann könnte ich mit Bruce ja trotzdem schlafen und mit fahren wird dann, glaube ich, einmal fröhlich gebumst. Das ist, glaube ich, ganz lustig.
Glaube ich auch.
So. Und solange er dabei nicht spricht, weil ich finde Fahrens Stimme so ein bisschen schwierig. Die Sprechstimme wohlgemerkt.
Du kannst ihn ja daran hindern, dass er viel spricht.
So, kann man ja Knebel reintun. So, oder ein paar alte Socken oder irgendwie sowas. So entsprechend.
Ich dachte jetzt an organisches Material. Egal. Ja, beim Sex, ja.
Da brauchst du aber einen großen, ne? Der hat ja ein Riesenmaul.
Na, dann vielleicht doch ein Knebel.
I'm not commenting. So, also irgendwas wird sich finden, was man da reinstopft. Okay. Das ist okay. Und so, damit wären wir jetzt bei der Diskussion darüber, warum eigentlich, weil das wollte ich wirklich gerne mal verstehen, gibt es die Faszination darüber, über leidende, ganz unterschiedlich leidende Frauenbiografien zu drehen. Und das sind meistens männliche Regisseure, die dann irgendwie entweder irgendwie Frau Piaf schwer verenden lassen oder Selina abstürzen lassen oder ja, es gibt ja da so diverses, was man Frauen antun kann, die singen oder spielen oder irgendwie sowas, bevor man sie dann zum Schluss sterben lässt. Warum tun Leute das so gerne und warum guckt man sich das so gerne
an? Du beschreibst das ja gerade so, als wäre das nicht in der Realität so passiert.
Ja, wollte also, ich gerade sagen, das Leben war ja so.
Die Frage ist ja, waren wir ja gerade bei Elvis kriegt jetzt irgendwie, nachdem er auf der Toilette gestorben ist, irgendwie eine riesige Cannes-Premiere und eine zweieinhalbstündige Materialschlacht, die ihn im Wesentlichen feiert. Aber ja, eigentlich kein Film über Elvis ist, sondern ein Film über Tom Hanks, der seinen Manager spielt. Das mal nebenbei. Und warum ist das so faszinierend?
Also du meinst, es gibt eine Diskrepanz dazwischen, wie wir männliche Rockstars feiern in biografischen Filmen und wie wir weiblichen Frauen lieber dabei zugucken, wie sie sich selber zugrunde richten, oder?
Ja, nein, also
ist das, irgendwie, was du sagen
willst? Genau, wir gucken Frauen dabei zu, wie sie sich zugrunde richten und Herr Mercury kann dann irgendwie, der Framing-Device für diese Geschichte ist halt, wie Herr Mercury kurz seiner Band erklärt, dass er jetzt AIDS hat und danach vor 70.000 Leuten auftritt. Ich finde, das halt ist sehr unterschiedlich.
Finde ich eigentlich nicht so. Ich glaube, die Faszination ist einfach die Berühmtheit. Alle berühmten Promis, die es wert sind, kriegen einen Film sozusagen, Frauen wie Männer. Und je mehr Drama, desto besser für die Kasse. Also insofern gibt es vielleicht proportional mehr Frauenbiografien, die verfilmt wurden, als Männer. Aber ansonsten...
Also den Johnny Cash-Film fand ich jetzt auch nicht wenig Drama oder wenig Absturz oder so. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Zum Beispiel.
Dann liegt es ja vielleicht schlicht an mir, dass ich das so wahrnehme. Ist ja auch interessant.
Es gab doch jetzt den mit Viola Davis, Ma Sowieso's Black Bottom.
Ma Rainey's Black Bottom.
Genau, was ja auch eigentlich eine typische Verliererinnen-Geschichte hätte werden können, wenn sie es jetzt nicht mal so gezeigt hätten, wie es war, dass es eben eine Frau war, die super stark war und einfach nur gegen die äußeren gesellschaftlichen Umstände nicht ankam. Und das ist vielleicht das, was du meinst, dass oftmals die Frauen als schwach dargestellt werden, aber sie sind es vielleicht gar nicht gewesen. Ich glaube auch nicht, dass Edith Piaf ein Opfer war, auch wenn der Film das vielleicht zeigt.
Na, also, das glaube ich einfach das, nicht. Das, was ich daran halt erstaunlich finde, ist, dass sie halt nie ganz klar als Opfer gezeigt werden, weil man dann ja eventuell einen Täter benennen müsste, ganz deutlich. Sondern dass es im Falle von dem Piaf-Film, wie hieß der auf Deutsch?
La Vie en Rose.
La Vie en Rose. Oder im Fall von Judy zum Beispiel oder irgendwie sowas. Es geht ja immer nur darum, dass Frauen leiden. Es geht ganz selten mal darum, dass es Männer sind, die Frauen dazu bringen zu leiden. Und so, es ist mir manchmal nicht.
Also bei Judy waren schon die Männer diejenigen,
voll,
die sie da in den Abgrund getrieben haben. Das war und relativ klar.
Ja.
Aber man hätte sie auch, man könnte sie ja auch feiern. Also man könnte daraus ja eine reine Feier ihres Talents machen. Das passiert ja nicht. Sondern das, was daran interessant ist, ist das Leiden. Und ich will wissen, warum.
Ich empfinde das so nicht. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich sehe das oft auch so, dass es klar, also gerade im Fall jetzt, du sprichst ja heute über den über Billie Holiday auch. Wenn man den Film guckt, sieht man ja ganz klar, dass sie, also die wird gezeigt, wie sie war, eben auch mit all den Brüchen, die sie hatte und mit dem Leid, das sie überwinden musste von dem, was ihr angetan worden ist, zusätzlich zu dem, was dann nochmal Amerika ihr angetan hat. I get that. So, aber und ja, es wäre vielleicht vor allem vor 10, 20 Jahren vielleicht noch schwieriger gewesen, einen Film darüber zu machen, welche Mitschuld die Gesellschaft daran trägt oder das Patriarchat oder so.
Na, es gibt ja eine Fassung von 72 von dem Stoff mit Diana Ross, Lady Sings the Blues.
Okay. Mhm.
Dafür war sie ja auch für den Oscar nominiert. Und so die Fassung, die ich heute bespreche, da ist schon der große Unterschied, dass in Lady Sings the Blues ist es halt die reine Passion. Also Frau Ross leidet sich halt durch diesen Film, dass es nur so kracht und am Ende ist sie tot. Und in der neuen Fassung, also The United States versus Billie Holiday, geht es ja schon darum, dass sie auch Bürgerrechtlerin war und dass sie ein ganz klares politisches Statement setzen wollte und eine politische Mission hatte mit allem, was sie da gemacht hat.
Und dass
ist ja schon
jemanden hatte, gegen den sie kämpfen musste. Also
und dass sie jemanden hatte, gegen den sie kämpfen. Und die, sagen wir mal, die Männer, von denen sie da umgeben ist, sind ja schon ganz deutlich Täter.
Ja.
Also die Frage gibt es.
Ich glaube, die Antwort liegt auch in der Biografie, die ich bespreche, und zwar in Tina, weil Tina ist exemplarisch, glaube ich, eine der ganz frühen Fälle Mitte der 80er, wo sich dieser Blick von die Frau als Opfer des Mannes gewandelt hat in die Frau nimmt ihr Leben in die Hand und macht selber was draus. Ob sie am Ende Erfolg hat oder nicht, ist da völlig zweitrangig. Aber der Blick auf die Frau, die sich selber sozusagen etwas schafft und daraus, lass es gut enden oder schlecht enden, was baut sich, das hat diese Tina-Biografie gewandelt, weil als die über ihren Missbrauch gesprochen hat, das war eine der allerersten Anfang der 80er. Vorher wurde nicht darüber gesprochen, über Missbrauch und so. Und so wird es bei dem Diana Ross-Film auch gewesen sein. Das wurde höchstwahrscheinlich nicht besprochen, dass diese Frauen Opfer waren und sie haben da selber nicht drüber geredet. Erst Tina hat mit ihrem Interview damals angefangen, was loszutreten und einen Bewusstseinswandel zu erschaffen. Die hat Millionen Briefe gekriegt von Frauen, die sagen, wir haben genau dasselbe erlebt und du bist für uns jetzt eine Inspiration und nicht das Opfer.
Bevor du gleich damit anfängst,
schon, das ist damit
bevor du gleich mit dem Leben nochmal von vorne anfängst, es gibt eine, meiner Meinung nach eine journalistische Persönlichkeit, die daran schuld ist, dass sich das geändert hat.
Alice Schwarzer?
Nein, das ist Oprah.
Ja, Oprah auch.
Weil Oprah in den 90er Jahren diejenige war, die den Raum geschaffen hat, dass berühmte Frauen über schwere Themen reden konnten. Egal, ob es jetzt irgendwie von Tina über Whitney bis zu Jane Fonda, die konnten da alle hinkommen und sagen, mir ist Folgendes passiert. Ja. Und da saß ihnen kein Mann gegenüber von Johnny Carson über 500 andere Leute, der sich da nicht einfühlen konnte, weil er in der
wollte.
Und auch nicht wollte, weil er in einer patriarchalen Machtposition ist, sondern eine Frau, die gesagt hat, I get it. That happened to me. I get that.
Glaube ich auch.
Und das war, glaube ich, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Oprah hat ja auch das gesagt, dass sie die erste Generation der Frauen sind, die öffentlich über Sachen sprechen, wie Missbrauch und Gewalt. Und man kann nicht hoch genug schätzen, das, was die gemacht hat und dass sie den Legends Ball veranstaltet hat, für die noch lebten zu der Zeit.
Wir haben über den Legends Ball ja schon mal gesprochen. Wir müssen irgendwann wahrscheinlich echt nochmal eine ganze Folge dazu machen, was einfach ein Milestone ist in TV, Creation, TV Production, in allem. Und halt so viele Legenden auf einem Haufen sind und so viele Heulmomente da drin und so viele historisch wichtige Sachen da mit reinspielen.
Das machen wir mal. Das lassen wir jetzt kurz. Legends
Ball-Folge.
Machen wir.
Ja. So, aber wir steigen jetzt mal in das erste Leben so richtig Ich glaube, bis zur Hüfte ein.
Ja, wir steigen bis zum Hals. Warten
Tatjana
hier.
Tatjana kann das jetzt, glaube ich, bitte.
Es geht wirklich um ein Kind, was in eine völlig zerrüttete Beziehung geboren wird in den 30er Jahren. Im Nichts. Und da von Eltern, die sich hassten, aus Versehen, bei höchstwahrscheinlich irgendeiner besoffenen Vergewaltigung der Mutter, wird dieses Kind gezeugt als eine von zwei Schwestern. Und der Vater hat überall seinen Samen noch in der Nachbarschaft verstreut. Da weiß man nicht, wie viele Halbgeschwister es gibt. Und dieses Kind wächst auf mit nur Ehekrach und Schlägen und keine Liebe. Die Mutter hat es gehasst, weil es eben das ungeliebte Kind war, das nicht gewollte. Und der Vater war Pächter von so einem Feld und hat da Baumwolle angepflanzt. Und die ganze Familie hat Baumwolle gepflückt. Das war die Kindheit. Und mit 6 haut die Mutter von der kleinen Anna May ab nach St. Louis. Über Nacht, nach irgendeinem weiteren Streit, zieht die einfach weg und lässt ihre 2 Töchter und den Vater alleine. Und der Vater guckt sich das eine Woche an und haut auch ab. Und ab da sind die 6- und 8-jährige Schwester allein in dem Haus und werden rumgereicht in der Verwandtschaft. Und die Mutter holt die ältere Schwester zu sich, weil das die geliebte Tochter war. Und die Junge nicht. Die Anna May muss halt weiter mit irgendwelchen...
Wie alt waren die da?
6 und 8.
Als die Schwester geholt hat?
Ja. Also als
direkt danach?
Ja, der Vater ist dann abgehauen und dann hat sie die Schwester geholt, aber die spätere Tina nicht, die Anna May hieß. Und die ist rumgereicht worden von einem schlechten Background in den anderen. Das waren einfach super arme schwarze Tagelöhner nicht, aber nix an Geld. Und das Einzige, was es gab, war sonntags der Kirchgang und hat sie im Chor gesungen. Und das war sozusagen wie Farbfernsehen. Ne? Das war das Einzige, was irgendwie ein bisschen Spaß machte, weil ansonsten war die von morgens bis abends auf dem Feld und musste Baumwolle pflücken. Und hat im vielleicht mal irgendwo im Fernsehen denn so Lucille Ball gesehen oder irgendwas und ein Foto von Paris oder irgendwie hatte sie so eine Ahnung, da gibt's eine Welt da draußen, die ich niemals sehen will, werde, ne, weil mein Leben ist hier schrecklich und sie wartet jeden Tag am Fenster auf die Mutter, die nicht kommt und wenn du in solche Verhältnisse geboren wirst, dann ist ja mit Hoffnung und so ist nichts. Und daraus wird eine Frau, über die es heute 3 Bücher, 2 Filme, ein Musical, die 200 Millionen Platten verkauft hat, die Rekordhalterin ist für das größte Live-Konzert vor der größten Menschenmasse ever in Rio vor 180.000 Menschen. Die Spannbreite von diesem völlig chancenlosen reingeboren werden bis zu dem, was am Ende da war, ist so gigantisch, dass man sich dauernd doch fragt, also ich frage mich das bis heute, was ist der Motor? Es kann ja nicht nur Ehrgeiz sein, es kann ja nicht nur die Stimme sein. Es ist ja unfassbar. Unfassbar. Und wenn man dennoch erfährt, was dazwischen an Schrecklichkeiten jahrzehntelang passiert ist, und dass die das alles überlebt hat und heute in der Schweiz wohnt und gerade für 78 Millionen ihr Wochenendhäuschen gekauft hat am See und das jetzt renoviert mit 83, dann denkt man, das kann alles nicht, das gibt es gar nicht. So ein Leben gibt es überhaupt nicht. Wie kann man das füllen? Wie kann man das erklären? Also ich kann jetzt hier wirklich nur so Punkte liefern, aber erklären kann man es nicht. Also da spielt noch irgendeine größere Macht mit rein, weil wie geht das? Da ist die nun und wird 16 immer noch in diesem Kuhkaff aus der Hölle und zieht dann mit 16, weil wirklich auch der letzte Verwandte sie dann nicht mehr will und sie auch von der Schule dann ging oder was auch immer oder sollte Krankenschwester werden, zieht nach St. Louis dann doch zu der Mutter und der Schwester. Und und so, ihr geht da tagsüber in sowas wie eine Berufsschule für Krankenschwestern. Und die Schwester ist inzwischen Barflittchen in irgendeinem Holzschuppen, wo irgendwie auf der schwarzen Seite des Flusses irgendwelche Bands spielen. Und da spielt seit Wochen ein Ike Turner und der war so die heiße Nummer. Das war so ein dürres Ding mit Riesenschwanz, der sich da einfach irgendwie einen Namen gemacht hat und der 1951, also erst ein bisschen, ja, warte mal, 39, 49, ja doch, bevor Tina kam, hat der eine Platte gemacht, die heute als die erste Rock'n'Roll-Single überhaupt gewertet wird, die aber nicht unter seinem Namen denn veröffentlicht wurde. Also der wurde dem beraubt, diesem Ruhm. Das war ein erster Hit für ihn und das hat Elvis Presley gehört und daraus wurde Rock'n'Roll. Aber Ike Turner hat die erste Rock'n'Roll-Single aufgenommen und Tina kam da rein abends, hat ihre Schwester besucht und ist völlig fasziniert gewesen von diesem wilden Ike auf der Bühne und hat aber im Prinzip keine Chance gehabt, weil die war nicht attraktiv, die hatte keinen Hals, sie hatte lange Giraffenbeine, die war unsicher und sie fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut und hatte schlechte Zähne und eine komische Nase und sowas alles. Und hatte nur diese Stimme, die geschult war in diesem Gottesdienstchor. Und keine ahnt, aber dass sie diese Stimme hat, nicht mal die eigene Schwester wusste das. Und die haben immer das Mikro rumgegeben und eines Abends singt die halt in dieses Mikro und der Ike dreht durch, weil der diese Stimme erkannt hat sofort. Der war eben Musiker mit Leib und Seele. Und ab da hat er sie dann unter seine Fittiche genommen und hat sie wie seine kleine Schwester behandelt. Also die durfte singen und die kriegt den Pelzmantel und er hat ihr die Zähne machen lassen und so weiter. Und das war natürlich für so ein Mädchen ohne Schulabschluss und aus der bittersten Armut, das war das Ticket. Ne? Das war ganz klar, dass die den toll fand. Und er hatte sie so beschützt, er hat die Mutter bezirzt, dass sie da bei ihm singen darf und sowas alles. Und das war wie so ein Bruder-Schwester-Verhältnis, dass der nebenbei 10 Frauen hatte und schon Kinder von irgendwas und schwer traumatisiert war durch rassistische Gewalt und. Das wusste die ja alles nicht oder hat es nicht gesehen, weil sie noch so ein Landei war. Und dann hat der gemerkt, was er da für eine Goldmine an Land gezogen hat und hat irgendwann kam dann der erste Hit, A Fool in Love, und da, als sie Nummer 1 waren mit dem Song, da hat er gemerkt, dass, oder da hatte er das Trauma, dass alle ihn verlassen und betrügen, die Erfolg haben. Das kam durch diese erste Rock'n'Roll-Single, die eben ihm auch weggenommen wurde von irgendeinem Saxophonisten. Und da hat er dann das Spiel geändert, die Spielregeln geändert und hat sie geheiratet im Prinzip in Mexiko und ist danach nach der Hochzeit mit ihr in so eine Live-Sex-Show gegangen. Da hätte sie schon wissen müssen, das ist eigentlich ein Zuhälter gewesen, der Typ. Und ab da wurde die Freiheit natürlich eingeengt, weil durch die Heirat war sie an ihn angeschlossen, sie hat kein Geld gehabt, er hat ihr was zugeteilt. Dann hatte sie ein Kind schon von einem Bandmitglied, dann war sie schwanger von ihm, dann hatte er 2 Kinder von anderen Frauen und plötzlich saß sie da mit 4 Kindern. Und wurde von ihm ganz eng gegängelt und dann kam das, was sie in einem sehr sehenswerten Dokumentarfilm als Folter bezeichnet. Der Interviewer fragt nach Folter, kannst du so weit gehen? Sagt sie, ja, es war ganz klar Folter, weil das übliche Muster des Missbrauchs war, dass er sie mit Kleiderbügeln und Schuhspannern verprügelt hat und zwar immer auf die Vulva. Und wenn die denn 3 Zentimeter angeschwollen war, hat er sie vergewaltigt. Und das lief immer. Das war das Muster. Und sie hat durch diese ersten 2-3 Jahre, wo sie ihm versprochen hat, ich werde dich nie im Stich lassen und ich bleib bei dir und ich bin nicht eine wie die anderen, die dich im Stich lassen, wenn der Erfolg kommt, daran hat sie sich gebunden gefühlt und hatte also ein Schuldgefühl. Am Ende hat er das geschafft, sie sagt, Gehirn gewaschen, also brainwashed, dass sie das Gefühl hatte, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass er so ist, weil er auch gesagt hat, you made me do it. Und das hat sie verinnerlicht und natürlich Angst vor den Schlägen und Schmerzen gehabt. Und daraus wurde ein Kreislauf des Terrors über 16 Jahre. Und in diesen 16 Jahren haben die richtig Erfolge gehabt. Die haben gearbeitet wie irre, also jede Nacht 4 Shows und so. Nur im Tourbus gelebt und sind durch Amerika gereist und vor Programm der Rolling Stones und was alles. Also es war denn schon eine große Nummer, die waren bekannt. Aber hinter den Kulissen wussten eigentlich nur die Kinder Bescheid. Sie hat das alles verborgen. Sie wollte nicht, dass es nach außen tritt. Aber wenn man Fotos sieht und bestimmtes Bildmaterial, dann hat die eben blutunterlaufene Augen und geschwollenen Mund und sowas alles. Einmal einen gebrochenen Kiefer. Und ja, also das hat die alles irgendwie 16 Jahre mitgemacht. Und dann kam der Riesenhit 1971, Proud Mary, den kennt man ja heute noch, ne? Rolling on the River. Da haben die so viel Geld mit verdient, dass der dann sich ein Studio gebaut hat, der Ike, und sich nur noch da verschanzt hat. Dann wurde es noch alles schlimmer, weil dann ging es los mit den Drogen, mit Kokain und so weiter. Dann war der gar nicht mehr zurechnungsfähig. Und dann hat sie eine Nacht Tabletten genommen vorm Auftritt und wollte sich umbringen, hat 50 Schlaftabletten geschluckt, ist auf der Bühne zusammengebrochen. Und war schon im Prinzip klinisch tot im Krankenhaus. Der hat die also ins Krankenhaus geschafft und hat immer gesagt, du Motherfucker, wenn du stirbst, du Bitch und so weiter. Und dann ist sie bewusstlos geworden und liegt im Krankenhaus, im Koma. Und dann kam der rein und hat die da alle zusammengeschrien. Und sie sagt, nur weil mein Körper so eine Angst vor dieser Stimme hat, nur deswegen bin ich wieder aufgewacht. Plötzlich ging mein Puls wieder. Nur aus purer Todesangst vor diesem Mann hat die diesen Selbstmord, sagt sie, hat sie diesen Selbstmordversuch überlebt. Und ja, dann waren noch 4 schreckliche Jahre im Prinzip. Und in diesen 4 Jahren hat sie Glück gehabt, dass sie jemanden kennengelernt hat. Eine Frau hat sie mit Buddhismus in Verbindung gebracht und hat ihr das Konzept erklärt. Und das war ihr völlig fremd alles. Aber ein Satz ist hängen geblieben, dass Buddhismus bedeutet Change. Und Change war ja nun das, was sie aus eigener Kraft nicht erreichen konnte. Und da hat sie gesagt, okay, also vollkommen egal, ich chante jetzt. Und ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich ja nicht religiös bin, aber dieses Chanten hat ihr eine gewisse innere Unabhängigkeit gegeben, sodass sie sich ein bisschen mehr emanzipiert hat innerlich. Das hat er auch gemerkt. Das war auch dann so Woman's Liberation. Aretha Franklin hatte Respect gesungen und plötzlich sagt Tina vor so einem Lied beim Konzert, ja, die Männer nehmen sich ja alles, was sie wollen, aber es wird mal Zeit, dass wir Frauen das auch machen. Und solche Sätze waren vorher völlig unmöglich. Ne, dafür hat sie auch ordentlich einen auf die Schnauze gekriegt danach abends, aber immerhin hat sie immer so sich so ein bisschen innerlich befreit und auf einer Fahrt zu irgendeinem namenlosen Flughafen nach Dallas am 3. Juli 1974 da haut der sie da in der Limo wieder zusammen, weil sie irgendwie so einen Schokoriegel von ihm, so einen ausgespuckten, nicht in der Hand auffangen wollte. Und da hat sie zurückgehauen. Das erste Mal. Und da wusste sie, okay, jetzt reicht's. Also jetzt ist der Moment gekommen. Und dann sind die ausgestiegen beim Hotel. Und sie sagt, alle waren so völlig peinlich berührt, weil keiner wollte es adressieren, dass sie blutverschmiert, weil sie ja den weißen Anzug blutverschmiert, total verschwollen, und sie ist nur so ins Zimmer, ins Zimmer, ins Zimmer, und dann ist der, hat sich aufs Bett gelegt und sie sagte, ich musste ihm immer dann die Füße massieren, nach solchen anstrengenden Privatflug-Jet-Reisen. Also hat sie ihm die Füße massiert, dann ist er eingeschlafen und dann hat sie ihr Handgepäck genommen und ausgepackt und ist hinten aus dem Hotel, und sie sagt, noch nie so eine Angst gehabt wie in dem Moment, ist sie abgehauen mit einer Mobile-Phone-Karte, Mobile irgendwas und 36 Cent. Und damit ist sie abends, denn nachts.
Also keine Mobile-Phone-Karte?
Nicht Mobile-Phone, Mobile.com, irgendeine Tankkarte oder was. Ah. Aber mehr nicht. Und damit ist sie über die. Und dann war da ein Highway. Und ein Highway ist halt Autobahn. Und der ist auch befahren. Und sie sagt, sie erinnert sich nur noch an diese Lichter und an das Hupen. Sie ist einfach über diese Autobahn gerannt, mitten im Verkehr. Und dass da dieser Verkehr sie nicht totgefahren hat, ist auch ein Wunder, was sie sich nicht erklären kann. Und dann kommt sie gegenüber ins Ramada-Hotel und kommt da blutverschmiert und zahnlos an die Rezeption und sagt, hören Sie, ich bin Tina Turner.
Mein Name ist Tina Turner und ich kaufe hier ein.
Ich habe 36 Cent in der Tasche und wenn sie mir ein gutes Zimmer geben, ich schwöre ihnen, ich zahle zurück. Und sie sagt, der Typ eben, das ist eben im Leben manchmal so, der guckt sie an, nimmt den Telefonhörer und sagt, die Präsidentensuite für Miss Turner, wir haben hohen Besuch, und gibt ihr das schönste Zimmer. Das ist heute auch immer noch das Tina Turner Zimmer. Und am nächsten Morgen, dann hat sie einen Anwalt angerufen irgendwie und der hat ihr einen Flug nach L.A. und sie dann bei Freunden untergebracht, heimlich. Und so ist ihr diese Flucht gelungen. Und das war dann der 4. Juli, das ist in Amerika der Unabhängigkeitstag. Und das ist für sie natürlich auch so ein Zeichen, dass sie das nun der Unabhängigkeitstag ist auch für sie eben der höchste Feiertag. Ja, und ab da ging es dann los, tingeln. Also da, der Ike hat alle Verträge, die sie nicht mit wahrgenommen hat, musste sie zahlen, 50%. Und dann haben sie sich scheiden lassen und er hat alles verlangt und sie hat gesagt, du kannst alles haben, bis auf meinen Namen. Tina Turner hat er ihr ja gegeben, den Namen. Und sie sagt, dafür habe ich zu hart gearbeitet, das ist jetzt meine Marke, ich will nur den Namen. Und der Richter so, hä? Das geht um Millionen, ne? Also wenn sie Gütertrennung oder wenn sie Hälfte-Hälfte gemacht hätten, hätte sie richtig Geld gemacht. Nein, nur den Namen. Und dann hat die angefangen bei McDonald's zu singen, bei Firmenbetriebsfeiern. Und war schon über 40 und hat keine Chance, ne? Eine schwarze, abgehalfterte Ex von irgendeinem.
Die seit 10 Jahren keinen Hit mehr hatte.
Ja, mindestens. Die war völlig aufgewaschen und dann hat sie wirklich da irgendwie in Las Vegas dann immer so Kabarett-Acts gehabt und hat dann versucht, das irgendwie zu schaffen, aber es war immer so ein auf niedrigem also, Niveau.
Las Vegas Kabarett-Act bedeutet, dass man mit 2 Background-Sängerinnen und einem Playback auf einem in einem drittklassigen Hotel Restaurant. die Abendunterhaltung
genau, beim Essen, so. Genau, beim Essen vor schlafenden Menschen, ja. Und das hat sie jahrelang gemacht und dann hat sie irgendwann dann hat sie eine Freundin gehabt, die ist 40 Jahre ihre Assistentin geblieben auch. Die hat sie dann gebucht in so Fernsehsendungen und überall wurde sie, na, wo ist ein Ike? Und immer mit Ike in Verbindung gebracht. Und dann hat sie einen Manager kennengelernt und der hat gesagt, was willst du denn eigentlich? Wieso soll ich dich nehmen? Das war der Manager von Olivia Newton-John, also eine ganz andere Welt. Und sie hat gesagt, ich will die erste Frau sein, die Fußballstadien füllt wie die Rolling Stones. Ich will Rock machen. Und da hat er gesagt, die Alte knuspert nicht ganz richtig, ne? Weil nein, es gibt es nicht. Es gibt keine schwarze Rocksängerin, die Fußballstadien füllt.
Es gibt überhaupt keine schwarze Rocksängerin.
Ja, genau. Es gibt es gar nicht, was du willst. Aber er war so beeindruckt von dem Willen, dass die das also die unbedingt schon, ne? Wollte.
Ja, aber nicht in der, also
nicht in der Größe, nicht, also international.
Nicht international in der Liga Rolling Stones oder right. Irgendwie sowas.
Absolut überhaupt nicht. Und sie hat auch keinen Plattenvertrag und nichts.
Na, und Rock war schon relativ, also
weiß.
War schon relativ weißes war Geschäft.
Super weiß.
Sagen wir mal, klar. und die größte und berühmteste Rock- und Blues-Sängerin bis dahin war, glaube ich, Janis Joplin gewesen. Und dazwischen gab es viel Soul und viel ein bisschen Folk, aber Rock mit schwarzen Protagonistinnen war ganz rar.
Gab es gar nicht und gab es auch in Amerika gerade gar nicht, weil da zwischen R&B und Pop und Rock Wände, Mauern stehen, also River Deep Mountain High wurde deswegen in Amerika kein Hit, weil es für die Weißen zu schwarz und für die Schwarzen zu weiß war. Und so, naja, und dann hat der überlegt, ja, machen wir irgendwie, versuchen wir, und hat sie eben unter seine Fittiche genommen und dann kam dieses Comeback mit Private Dancer, was ja gigantisch war. Das war eine Plattenfirma, ich glaube Capitol, und die haben gesagt, was, this black douchebag? Also die wollten die gar nicht haben und haben gesagt, du kriegst einen Entwicklungsvertrag. Ja, weil die war zu alt. Ne? Die war zu alt, hatte kein Image und man wusste nicht, was ist sie und Rock'n'Roll, nein. Und dann haben sie gesagt, gut, du kriegst einen Entwicklungsvertrag, der geht jetzt 3 Monate und da kannst du versuchen und stell uns irgendwas vor am Ende dieser 3 Monate. Und dann haben die in 2 Wochen diese Private Dancer produziert, die Platte.
Aber sie hatte natürlich den Vorteil, dass sie in der damaligen Zeit noch ein Rolodeck hatte, durch das sie auch mal gehen konnte und ein paar Gefallen abrufen konnte, die ihr bestimmte Leute noch schuldeten.
Nicht das, sie war innerhalb der Szene höchstwahrscheinlich beliebt und kriegt einen Song von Dire Straits, den er im Mülleimer hatte und kriegt einen Song von dem und dem und so weiter. Also das lief ganz gut, aber wer hätte gedacht, dass die Mischung von diesen 8 Liedern so gut wird, dass daraus eins der größten Comebacks ever wird. Wobei sie sagt, das war kein Comeback, sondern das war der Start von Tina Turner, weil es war die erste Platte, wo sie selber sozusagen den Daumen drauf hatte, wo sie selber entscheiden konnte, wo sie selber am Gelingen beteiligt war.
Also um das, und ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, um das nochmal zu kontextualisieren. Tina Turner war die erste Frau über 40, die einen Nummer 1-Hit in den amerikanischen Charts hatte. In der gesamten Popmusikgeschichte.
Die hat, wie soll ich sagen, sie hat versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und hat aus eigener Kraft was Großes geschafft mit dieser Private Dancer CD und hat dann aber gemerkt, dass sie immer noch wahrgenommen wird als Hälfte von Ike. Ike lebt die auch noch, hat auch schlecht über sie geredet und so weiter. Und dann hat sie gedacht, so, damit jetzt mal alles wirklich mit dieser Platte Neustart wird, rede ich jetzt einmal über diesen Missbrauch und dass die nicht immer denken, Ike ist der Tolle und unsere Ehe war so glücklich.
Ach, dass sie auch in jetzt, Ruhe lassen, ne? Dass
ja, mal damit mal Schluss nach Ike. Ist, genau. Ike, damit Ike? Jetzt Schluss ist und damit die auch mal wissen, wie das war. Und ich erzähle es einmal dem People Magazine und People Magazine ist so wie damals viral. Also das war 30 Millionen Auflage und das hat die 81 gemacht und dachte, jetzt ist da Ende. Ja, und dann ging sozusagen der Fluch des Erfolges sozusagen war, dass dann wurde sie Nummer 1, wie du sagst, 1983 mit What's Love Got To Do With It. Und immer mehr Leute sprangen auf diese Biografie an und fanden eben dieses Wunder so, so bewundernswert, dass die das eben trotzdem geschafft hat. Und sie wurde sozusagen so eine Inspirationsfigur. Und das wiederum bedeutet aber, dass sie natürlich erst recht bei jedem Interview gefragt wurde, wie hast du das geschafft, wie war das mit Ike, was war der schlimmste Moment eurer Ehe und also die wollten immer, die Journalisten wollten immer darauf hinaus und das war natürlich für sie immer eine Retraumatisierung, weil die war, ist bis heute schwer traumatisiert, der Ehemann sagt, sie hat Albträume heute noch und, sie hat nie eine Psychotherapie gemacht, und das war, er sagt, das ist wie ein Soldat, der Kriegserlebnisse hat, die kommen immer wieder hoch. Also dieses posttraumatische Belastungsstörung. Und dann hat sie das Buch geschrieben, dann kam also, dann hat sie gesagt, okay, jetzt schreibe ich also noch ein Buch. Und dann ist das auch endlich, dann gibt es keine Nachfragen mehr. Nein, das Buch hat das noch größer gemacht, international. Und dann kam 93 ein Film, Hollywood. Die Versuchung war natürlich auch zu groß, die war inzwischen ja ein Superstar. 1993 war die ja schon mit mehreren Welttourneen richtig eine große Geldmaschine. Aber sie war noch kein Icon sozusagen. Der Film hat das visualisiert mit Angela Bassett und Lawrence Fishburne. Das ist ja ein Film, der ist von Disney, aber der ist wahnsinnig brutal. Also diese Vergewaltigungsszenen im Film sind super krass. Und den haben sie in Venedig vorgestellt. Und da gibt es wirklich ein Doku auf YouTube. Das ist unfassbar, wie sie da in der Pressekonferenz sitzt, neben Angela Bassett. Und Angela Bassett so, oh toll, Tina Turner ist auch da und mein neuer Film und so. Und der erste Journalist fragt, na, wie fanden Sie denn den Film, Frau Turner? Und sie so, den habe ich nicht gesehen. Warum nicht? Und dann erzählt sie das. Nee, ich habe das alles durchlebt. Ich will damit jetzt abschließen. Ich freue mich nicht, wenn ich daran erinnert werde. Und das Gesicht von Angela Bassett zerfällt. Ne? Die sitzt da plötzlich total todernst und starrt so vor sich hin, weil die natürlich die ganze Kampagne gerade zerstört und sagt, nee, ich werde den auch nicht gucken, weil ich habe das durchlebt und Schluss. Also das ist nicht mein Ding. Aber ab dem Filmmoment gehörte diese Geschichte einfach der Welt und irgendwo habe ich gelesen, das war der Moment, wo sie zu einer Ikone wurde, da wird deine Geschichte dir weggenommen. Die wird dann so überlebensgroß, die kannst du nicht mehr einfangen. Das ist Pandoras Box und
das ist Hollywood.
Ja, die Macht der Bilder. Und das war dann immer zweischneidiges Schwert. Gut, also sie hat natürlich ausgesorgt. Sie hat dann auch in Köln einen Kerl kennengelernt, einen EMI-Plattenmanager, 20 Jahre jünger. Sie war 50, er war 30. Und
as you do.
Die haben sich, ja, der hat die abgeholt am Flughafen. Ich meine, ich ärgere mich heute noch, dass ich das nicht war. Ne? Ich hätte sie ja auch abholen können an diesem Flughafen.
Das hätte bestimmt genauso ausgegangen.
Schätzchen, ganz genau
Fans,
so.
Fans, die ihre Idole heiraten, da frag mal Agneta, wie das so ist.
Oder den Ex-Mann von Jaja.
Oh Gott, ja, der läuft gerade durch Berlin. Ne? Ganz know, schlimm. Know, ganz
wow, schlimm. Na, laufen.
Ja, ja, wird getragen. Naja, auf jeden Fall, die haben dann eine glückliche bis heute Beziehung. Die haben nach 27 Jahren Beziehung auch geheiratet in der Schweiz, ganz fett. Und die letzten 2 Jahrzehnte, sie ist ja dann 2009, hat sie ihre letzte Tournee gemacht, hat sie auch rechtzeitig mit aufgehört und hat dann auch gesagt, sie hat nie Spaß dran gehabt, weil es war immer Arbeit, alle haben sich amüsiert, aber sie hat nur gearbeitet. Insofern ist sie froh, in Rente zu gehen und lebt in der Schweiz schön. Und dann war aber natürlich, wie das immer so ist, bei so Menschen, die immer ein Ziel haben und immer ein Ziel verfolgen, wenn das Ziel weg ist, und das war nach der Hochzeit 2013, war im Prinzip alles erreicht. Beruflich erreicht, privat erreicht, Glück. Und dann kommen die Krankheiten. Dann gibt der Körper im Prinzip auf. Der hat die ganzen Jahre wie ein Soldat hat er durchgehalten. Und dann kam bei der alles auf einmal. Dann kam Darmkrebs, dann kam Nierenversagen, dann kam Superschwindel, dann kam dies und jenes, Bluthochdruck. Dann hat ihr Mann ihr eine Niere geschenkt. Dadurch hat sie überhaupt geschafft, noch weiter zu leben. Und jetzt ist sie halt, dann kam das Musical noch, dann hat der Mann angefangen, Ziele zu setzen. Ne? So, jetzt verkaufen wir das Haus in Südfrankreich und jetzt machst du ein neues Haus und das richtest du schön ein und dann kommt ein Musical. Da musst du auch noch die Choreografien checken und das letzte war jetzt für 78 Mille das Ferienhäuschen, 20 Kilometer von ihr entfernt, weil sie nicht mehr reisen kann. So, also der setzt ihr Ziele, damit sie immer was zu tun hat, weil anders kann so eine nicht, die muss weiter ticken, ticken, ticken. Und wir hoffen, dass er noch viele Ziele für sie findet, damit sie 125 wird.
Weil aber es ist doch,
ich kann es nicht ertragen, auf der Welt zu leben, auf der Tina Turner nicht mehr lebt.
Das werden wir dann sehen. Es ist spannend für mich, weil diese Unfähigkeit, Glück auszuhalten. Also einfach, was passiert, wenn morgen alle deine Träume in Erfüllung gehen?
Ja, nee, ich kann das total nachvollziehen.
Du hast genug Geld, alle um dich rum, weil deswegen, sie sagt ja auch immer wieder, sie hat auch so lange gearbeitet und sie hat die letzten beiden Tourneen auch gemacht, weil sie sicherstellen wollte, dass ihre Familie versorgt ist für den Rest ihrer Existenz. Also die macht das ja nicht nur für sich, sondern da waren auch drumrum lauter Leute, die gesagt haben, Mäuschen, 50 Mille reichen aber nicht, 100 Mille reichen aber nicht. Wenn du jedem von uns 20 Mille zur Verfügung stellen willst, wenn du mal stirbst, dann musst du noch ein bisschen arbeiten.
Paul, ich muss dir leider die Illusion nehmen, wenn Tina Turner eines nicht war, denn eine liebevolle Mutter.
Nee, ich habe ja auch nicht gesagt liebevolle Mutter, sondern die Fähigkeit wirklich zu lieben, wird einem in so einer langen missbräuchlichen Beziehung, glaube ich, abgeschlagen im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie sagt, sie ist nie geliebt worden, nie. Als Kind nicht, als Frau nicht, erst im hohen Alter, und sie sagt, das kann das aber nicht ausgleichen. Sie ist immer eine Frau gewesen, die nicht begriffen hat, warum die Leute sie ohne ihre Perücke, ohne alles, warum sie nicht geliebt werden kann.
Und ich glaube,
Erwin hat das irgendwie geschafft.
Genau, und ich glaube, was wir jetzt nicht erwähnt haben, sind natürlich so fantastische Sachen wie Mad Max unter der Donnerkuppel,
Nein, das ist ja auch was, das ist so, da könnten wir 10 Stunden reden.
Da könnten wir 10 Stunden reden, aber das, was ich damit andeuten will, ist, dass sie immer als starke Frau wahrgenommen worden ist in der zweiten Hälfte ihrer Karriere nach Ike. Und ich glaube, das kann auch richtig doll anstrengend sein, wenn du immer die Taffe sein musst, und niemals einen weichen Moment haben kannst in deinem äußeren Image. Und wenn du immer die Kämpferin und die Siegerin bist, das kann, glaube ich, auch nerven.
Kann sein. Also ich glaube eher, dass der Punkt ist, dass diese ganzen Self-Made-Menschen, das kann hier eine sein, die einen Laden an der Frankfurter Allee eröffnet oder eine Schneiderin aus der Türkei oder was auch immer, die hier sich irgendwie, Menschen, die sich eigens eine Existenz erarbeiten hat, dass diese Leute, wenn die älter werden, nicht in diesen Leerlauf kommen wollen, weil die haben das Gefühl, es muss immer weitergehen. Und das kann ich total nachvollziehen, weil Stillstand ist tot. Weißt du, wenn du alles erreicht hast und im Sessel sitzt, dann kann ja nichts mehr kommen als Verfall. Du musst doch weiter das Rad drehen. Na, und in dem Hamsterrad, in dem du dein ganzes Leben warst, da auszusteigen, das geht gar nicht.
Das, was ich erstaunlich finde, ist, dass sie ja seit 30 Jahren in ihrem Privatleben und in ihrer eigenen spirituellen Arbeit ganz bewusst gegen diese Maschine arbeitet. Nämlich Buddhismus als etwas benutzt hat, wo sie wusste, da musst du zur Ruhe kommen, da musst du aussteigen, wenn du jeden Tag eine Stunde auf dem Kissen sitzt, was sie tut, wenn sie gesund ist, und meditierst, da in der Zeit machst du nichts anderes, sondern du zwingst dich einfach zur Stille und zum Reflektieren und zum Beobachten.
Ja.
Also Meditation ist ja eigentlich dazu da, nicht Aktivität auszuhalten und dir bewusst zu machen, dass du sowieso mit allem in Verbindung stehst und dass du nicht dafür arbeiten musst, dass das so ist. Und ich glaube, das aktiv zu betreiben, so wie sie das auch macht, also die ist ja eine der berühmtesten Buddhistinnen der Welt,
ja,
das darf man ja mal nicht vergessen. Die ist ja dafür verantwortlich, auch mit dafür verantwortlich, dass das in den letzten 30 Jahren auch in westlichen Gesellschaften so einen Sprung gemacht hat. Und
hat
sich
auch ein Buch darüber geschrieben.
Genau, und eine Chant-Platte gemacht, die sehr schön ist.
Vier.
Naja, ich kenne nur die eine, aber...
Ja, das stimmt. Aber guck mal, der Körper hat aufgegeben, als alles erreicht war. Vielleicht ist das ein Symptom, was der Geist vielleicht so gar nicht wollte.
Ja,
das können wir nicht.
Unsere Körper werden lange vorher aufgeben.
Aber absolut werden die vorher aufgeben. Unfassbar, dass die das überhaupt alles überlebt hat. Also das ist, ich kenne ja, ich bin ja seit 84 auf jedem dritten Konzert gewesen und da findet sich ja so eine Fanbase zusammen. Und der eine von denen, der hat die auch immer im Hotel verfolgt und war in jeder Tiefgarage. Und irgendwann so 2014 oder was, hat der mich angerufen und hat gesagt, du, ich habe die gesehen und die sah nicht gut aus, die hat irgendwas Schlimmes. Da hat der Fan als erstes erkannt, bevor die Öffentlichkeit das wusste sozusagen, dass die irgendwas Schlimmes hat, weil der die so gut kannte, dass er irgendwie gesehen hat, die wird da gerade zur Dialyse gebracht oder was auch immer. Und das finde ich ja nun auch wieder toll, weißt du, dass die Verbindung denn so immens stark ist zu so einem Star.
Ich finde ja starkes Fanentum total unheimlich, muss ich gestehen. Also.
Ist nicht unheimlich. Also, ich hatte da wirklich.
Sagt sie als starker Fan.
Ja, genau. Also, ich kann dir bestätigen, es ist nicht so unheimlich.
Ich kann dir bestätigen, dass wir total normal sind, die wir sie verfolgen auf Schritt und Tritt.
Ja.
Und das so einbilden, dass wir Krankheiten erkennen.
Ja, das war toll.
Nein, it's not stalking, it's a hobby.
Ja.
Not ever. Ich verfolge sie nicht, ich liebe
more
sie.
Ich glaube auch nicht, dass sie groß ihre Fans mag. Die ist schon sehr abgehoben und ist schon sehr in ihrer Welt und so. Aber, mein Gott, man ist ihr halt nachgereist, ne, und hat alles gemacht. Und ich stand in Köln oft abends vor dem Haus, wo sie da gewohnt hat und habe gedacht, jetzt könnte sie eigentlich auch mal in den Garten die Rosen schneiden und mal sagen, hallo.
Ich stelle mir, also jetzt mal ohne
Wir reden jetzt seit fast 40 Minuten über Tina Turner, will ich nochmal einstreuen.
Ja, ich versuche gerade eine Überleitung zu konstruieren.
Ah.
Ich stelle mir ja die ganze Zeit vor, Leute stehen vor meinem Haus und warten darauf, dass ich den Müll rausbringe. And I think that's freaky. Aber vielleicht möchte Barbie jetzt über jemanden reden, der ähnlich...
Nein.
Wunderbar,
die Überleitung. Nein.
Der ähnlich begeisterte Fans hat wie Tina Turner.
Nein, ich muss noch kurz eine Geschichte erzählen.
Ah.
Und zwar, diese Fan-Nummer ist natürlich gruselig, aber auch sehr amüsant. Wir waren in Stockholm und wollten ABBA uniten, sind zu einer Managerin gegangen und da lag eine Faxliste mit den Nummern von Björn und den ganzen. Und die haben wir aber nicht geklaut gekriegt. Aber der Fan, mit dem ich da war, wusste, wo der irgend so ein anderer Manager wohnt und dann sind wir in irgendeinen Wald bei Stockholm gefahren zu dessen Haus und der war nicht da, aber die hatten wie in Amerika so einen Briefkasten auf so einem Holzflock vorne dran am Grundstück und der quoll über. Und da habe ich gesagt, komm, wir klauen die ganze Post.
Das ist illegal, Tatjana.
Und er hat sich nicht getraut. Ich sagte, wir hätten alle Kontoauszüge, alles hätten wir von ABBA gehabt. Wir hätten die bis ins Jahr 2050 erpressen können.
Und das
und
ist
da
nicht unheimlich oder irgendwie freaky.
Da hat er gelost.
Beispiel dafür, dass es
hätten
überhaupt nicht unheimlich
ist. Hätten wir es mal gemacht. Das war so toll. Also ich liebe solche Geschichten.
Wow.
Wow. Ich hätte es geklaut.
Wow.
Ich hätte noch 20 Geschichten.
Ich ja, weiß, Liebes, du könntest jetzt
das.
Noch weitere 3 Stunden über Tina Turner reden.
Genau,
wir wissen das.
Kann das. Ich. Wir machen mal eine Einzelfolge. Tatjana spricht über Tina.
Nein, das machen wir nicht.
Tatjana, das Tina. Und das ist dann eine 5-Stunden-Folge.
Ja.
Ja.
Irgendwann.
Die senden wir dann mal, die haben wir dann auf Halde.
Ja.
Und dann senden wir die mal zwischendrin, wenn wir gar keine Zeit haben. Das wird ganz toll.
Ja.
So, ich finde das schön, wenn wir die Folge Tatjana das Tina nennen, schalten die ganzen Drogen-Aisen ein, man denkt, das ist aufregend.
Toll.
Das ist auch eine Frechheit, dass die Droge nach ihr genannt haben.
Ja. Cheers. Es ging ja um Christina und deswegen Crystal Meth, deswegen Tina. Also ja, aber egal.
Ach so.
Ja.
Okay.
Sie haben nicht das nicht weiße Tina Pulver nach der schwarzen Frau.
Okay, nein. Gut, okay. Dann bin ich beruhigt.
Mm-mm. So. Ha. Damit bin ich
und jetzt damit zu etwas ganz
revived, anderem. Genau. Naja, die beiden haben eine Verbindung. Die Frau, über die ich jetzt spreche, hat eine Verbindung mit Tina Turner, nämlich, dass sie einen ihrer Songs gecovert hat, nämlich das Phil Spector-Ding. River Deep Mountain High.
Ja.
Du sagtest, es war kein großer Erfolg. Jetzt überhaupt keine lange Geschichte.
In Amerika ein Riesenflop.
Ach, really?
Und deswegen ist sie nach England gegangen.
Ach so. Naja. Also, die Frau, über die ich spreche, ist Celine Dion. Und ich spreche über Celine Dion nicht etwa, weil ich ein Riesenfan wäre, which I am not. Also, ich habe großen Respekt für sie und ich mag ihre Stimme wahnsinnig gerne. Sie hat eine irrsinnig tolle Stimme. Ich finde sie auf der Bühne so ein bisschen weird oft. Würde jetzt kein Konzertticket kaufen, aber sie ist natürlich ein absolutes Ausnahmetalent, gar keine Frage. Und ich mag auch ihre Weirdness. Ich mag, dass sie in Interviews immer so super seltsam ist und strange und viele Interviewer gar nicht wissen, was sie mit ihr machen sollen.
Oder wie Karen Walker in Will and Grace sagt, and then I said to my friend Celine, why the long face?
Ja, zu dem Gesicht kommen wir auch noch.
Die hat
tatsächlich wirklich Humor und ist halt auch wirklich in ihrer Weirdness very, very likable.
Ja.
Und auch da ist nach dem Tod des Mannes, hat sich auch sowas frei geschwommen, habe ich das Gefühl. Ne? Sie ist seit René gestorben ist sie so ein bisschen am Experimentieren und hat ihre große Mode-Ikonenseite entdeckt, trägt weirder Outfits und schert sich einen Scheiß drum. Aber ja, auch da fragt man sich, was der Körper jetzt macht, nachdem irgendwie alles erreicht ist.
Welcher Körper?
Ist der Abbau groß. So, und aber eigentlich habe ich Celine ausgewählt, weil ich über den Film reden will, über Aline. Das ist ein nicht autorisiertes Biopic und wie ihr an dem Namen schon erkennen könnt, ist das nicht mit Celines Einverständnis geschehen. Deswegen mussten sie umbenennen. Sie heißt nicht mehr Celine Dion, sondern Aline Dieu. Es ist sehr, speziell.
Ohne sagt
aber
hat
zu
jemand
dem
lange drüber
Film,
nachgedacht?
Ja, genau. Es war so, Wiedererkennungswert brauche ich? Wie mache ich? Ach so mache ich. Super. Aber zu dem Film komme ich, nachdem ich kurz Celines Karriere umreiße, weil es ist eine Ausnahmekarriere, durchaus auch mit einigen Hürden. Und ich möchte nicht über den Film sprechen, um nicht wenigstens die wahre Geschichte einmal kurz erzählt zu haben. Celine ist 1968 in Quebec geboren, also im französisch sprechenden Teil von Kanada. Sie hat bis heute über 330 Millionen Tonträger verkauft, was natürlich ein absoluter Wahnsinn ist. Ist das jüngste von 14 Kindern und auch so ein bisschen das Nesthäkchen. Also die ersten 13 kamen schneller und dann kam irgendwann Celine.
So she's the runt.
Yes, the runt of the litter. und die Familie war so ein bisschen, also wie die Kelly Family so ein bisschen, ne? Wenn man das sich anschaut, die haben halt alle gesungen, die waren alle immer zusammen.
Nicht
Schweigen Sie still da drüben.
Diese Inzuchtgesichter der Kelly Family.
Ficke sich sie.
Wobei die haben scheinbar jetzt einen Hübschen dabei.
Der neueste ist 12 und der ist sehr fuckable, oder was?
Ja, so, in der Richtung.
Oh Gott.
Ja.
Das ist mir wieder alles egal. die nannten sich die Dion's Family, hatten eine Piano-Bar, wenn ich nicht falsch informiert bin, wo sie schon mit 5 Jahren auf der Bühne stand und sang, aber es sangen halt alle haben irgendwie Musik gemacht. Und sie war offensichtlich ein Wunderkind. Sie war irrsinnig stimmlich talentiert. Die Leute sind immer wieder gekommen, wenn Celine gesungen hat, weil das Kind eben so eine absurd tolle Stimme hatte. Und mit 12 führte das dann dazu, dass sie zusammen mit der Mutter tatsächlich ein Lied geschrieben hat, das sie dann aufgenommen haben, irgendwie da mit dem, was sie da zur Verfügung hatten, und das an René Angelil geschickt haben, der damals ein großer Musikmanager schon war, eine französische Jeanette irgendwas gemanagt hat, die wohl sehr erfolgreich war. Und es gibt in diesem Film, in dem Aline-Film, gibt es dann die rührende Szene, dass sie ihm eben also dieses Tape schicken und dann auf den Rückruf warten und er ruft an und sagt, da habt ihr doch dran gedreht, so klingt doch kein Kind, so klingt doch keine 12-Jährige. Und die so, nee, wir haben ehrlich gesagt gar nicht das Equipment, um sowas zu machen. Ah, okay, ja, dann will ich die mal sehen. Und dann sind die halt tatsächlich dahin gefahren und er hat Celine dann kennengelernt, sie hat vorgesungen und dann hat er sie da sofort mit 12 Jahren unter Vertrag genommen, allerdings mit der Prämisse, dass er für den Rest ihrer Karriere totale Kontrolle hat über alles, was sie entscheidet und was ihre Karriere betrifft. So, und da haben sie eingewilligt, weil auch, ne, super Angebot und
klar.
So. Sie hat dann 1981 ihr erstes Album, natürlich französischsprachig, aufgenommen, was auch schon in Frankreich dann gut lief, hat 82 direkt beim World Popular Song Festival in Tokio Bryan Adams ausgestochen. Sie ist, glaube ich, für Frankreich angetreten und er für Kanada, so rum war es. Und sie hat dann aber gewonnen, er ist Zweiter geworden. Und 88 gewinnt sie für den Schweiz den Eurovision Song Contest mit nur einem Punkt Vorsprung, aber sie gewinnt. Mhm. Hatte bis zu ihrem 18. Geburtstag bereits 9 französische Alben aufgenommen. Sie sagte, und das wird, zeige ich, also ich weise noch darauf hin jetzt im Verlauf der nächsten paar Minuten, sie hat gesagt, dass sie immer französische Sängerin bleiben wird, auch wenn sie später angefangen hat, auf Englisch zu singen und ihre größten Erfolge auf Englisch hatte. Sie ist immer wieder zurückgegangen zum Französisch, hat sogar den Felix, also einen französischen Musikpreis oder kanadischen Musikpreis abgelehnt, weil der ihr verliehen wurde als englischsprachige Sängerin, hat sie gesagt, den nehme ich nicht an, weil ich bin und bleibe französisch. Ach, schön. Ich bleibe eine französisch sprechende, singende Sängerin. Mhm. So. Und René Angélil hat sie dann auf Sparflamme gesetzt, weil er sie immer auf der Bühne beobachtet hat und gemerkt hat, okay, das Kind kann wahnsinnig gut singen, aber bevor wir jetzt den nächstgrößeren Schritt machen, nämlich das große internationale Publikum, was ja beim Eurovision schon passiert war, da hatte man sie ja schon gesehen, die Leute waren aufmerksam geworden auf diese Ausnahmestimme, aber die muss sich bewegen lernen, weil Celine bis heute noch das Problem hat, dass sie bei Will and Grace gibt es irgendwann den lustigen Satz, dass Will Sex hatte mit, oder Jack Sex hatte mit Celine Dions Armchoreografen.
Ja, ja, die also kann sie nicht bewegen.
Viele komische Bewegungen machte und das war natürlich damals noch viel, viel doller. So, dann, also sie hat quasi Tanztraining machen müssen, sie hat Englisch hardcore lernen müssen, weil sie, er wollte von ihr, dass sie perfekt Englisch spricht, bevor sie in die Öffentlichkeit geht, in die Weltöffentlichkeit, damit sich keiner über sie lustig macht. Sie mussten weg von ihrem kleinen Mädchen-Image, also ne, tanzen lernen, die Zähne mussten korrigiert werden, die Haare mussten ab, das musste alles irgendwie modernisiert und amerikanisiert werden, genau. Groomed und so für die große Welt.
Ich glaube, sie hat auch immer noch ihren Auftritt im Grand Prix das Video gesperrt oder irgendwie sowas.
Ach, tatsächlich?
Ne? Ja, ja. Das weil das ist ja so ganz schlimm mit Ballonrock und kleiner Weste und ja, so. Ja. Und diese dünnen Storchenbeinchen.
Ja. Groomed das übrigens im Sinne von frisiert, nicht im Sinne von irgendwas anderem.
Ja, aber auch das. Also vorbereitet im weitesten Sinne. Ne?
Absolut, alles. Na gut, das hat ja
nicht
mitgemacht.
Mal eine sexuelle Konnotation. Nein, natürlich, sie hatte auch keine Wahl, weil sie hatte den Vertrag unterschrieben. Aber sie war auch da schon wahnsinnig in ihn verliebt. Also das ist, ne, sie haben sich kennengelernt, da war sie 12, er war 26 Jahre älter, hatte sich da gerade das zweite Mal scheiden lassen, glaube ich, hatte auch schon Kinder. Und wann genau die Beziehung zwischen den beiden losging, sie behauptet, sie hat ihn mit 20 das erste Mal geküsst und er behauptet, das hat das bis zu seinem Tode auch behauptet. Ob das der Realität entspricht, weiß ich nicht. Im Film wird das anders dargestellt. Da sagt die Mutter schon, du bist ein pädophiles Arschloch und du gehst aus dem Bett meiner Tochter raus.
So genau wissen wir es nicht. Abhängigkeiten werden gemacht.
So genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall ist es natürlich weird, dass er ein Kind, das er mit 12 kennengelernt hat, später geheiratet hat. Aber hey, so.
Wo die Ellen würde sagen, überhaupt kein Problem.
Genau, so.
Wo die Ellen war mit dem Kind.
Das sie hat dann, genau. Sie hat dann
wie 1900
rummelt neben mir. Lass uns doch schön hier schön verklagenswerte Sätze sagen. Das ist doch super.
Wenn Woody Allen diesen Podcast zum fünften Mal hört, fällt ihm das vielleicht auf. Ja. Sie hat dann 1990 ihr erstes englischsprachiges Album aufgenommen namens Unison und der Weltdurchbruch kam dann 92 mit ihrer Interpretation ein Duett mit dem Disney-Titelsong von Beauty and the Beast namens Beauty and the Beast, den unser Freund Howard Ashman, über den wir an anderer Stelle auch schon gesprochen haben, mitkomponiert hat. Dafür gab es nicht nur großes Geld und große Erfolge, sondern eben auch Grammys, Golden Globe und Oscar für den Song. Und 1994 hat sie dann ihren ersten US-Nummer-1-Hit gehabt, The Power of Love. Und ab da ging das eigentlich Hit auf Hit, also Hit-Album auch auf Hit-Album. Sie war 1996 56 Wochen lang in den Album, in den US-Album Top 10. Das Album war Falling Into You. Das hatte vorher nur Michael Jackson geschafft mit Thriller und Alanis Morissette mit Jagged Little Pill. Also das ist eine Irrsinnsleistung. Auf dem Album war auch It's All Coming Back to Me Now. Es ist ja ein großer Hit. Ja, Gott, ich lese es so. Das ist ja der gleiche Typ, der auch für Bonnie Tyler und für Meatloaf geschrieben hat. Du hörst es halt voll. Ne? Es ist so Powerballade mit geballten Fäusten und strähnigem.
Ja, es gibt ja auch die Meatloaf
Fusselhaar.
It's All Coming Back
to Me.
Die ist ganz, ja, ja.
Ich mag den ja nicht, aber egal. 94 heiratet sie dann Angélil, ne? Dann haben sie es jetzt auch offiziell gemacht. 97 kommt dann das Album Let's Talk About Love. Da singt sie dann mit ihren großen Idolen, unter anderem auch mit Barbara Streisand und den Bee Gees und Pavarotti und so. Und das ist natürlich das größte Jahr ihrer Karriere, was die Erfolge angeht, weil in dem Jahr auch My Heart Will Go On rauskam, also Titanic kam raus und der Titelsong My Heart Will Go On, den sie gar nicht singen wollte, der wurde ihr vorgespielt am Klavier und sie hat gesagt, Song finde ich scheiße, den singe ich nicht. So wie Share with Belief.
Mhm. So wie Tina wirklich mit What's Love.
There you go. Und dann hat der Typ sie aber belatschert und belatschert und dann hat sie sich hinreißen lassen, einen einzigen Take zu singen. Sie hat einen einzigen Take gesungen, das ist quasi die Probeversion. Ja, es
Wahnsinn.
Gibt, ja, und das ist der Take, den wir heute alle kennen. Wahnsinn. Also das ist der im Film ist, der im Radio läuft, der auf ihrem Album ist. Sie hat das Lied einmal gesungen im Studio und hat gesagt, das muss reichen, mehr mache ich nicht, ich mag das nicht.
Toll.
How insane. Das ist die Probeaufnahme.
Und danach musste sie es bei jedem ihrer Konzerte zur Strafe
singen. Das ist der
natürlich.
Fluch, das ist Schicksal, Karma.
Aber dann unfassbar. Ist man da ja auch bestimmt, da hat man sich dann sicherlich schon damit versöhnt.
Ja, das ist so wie Dolly Parton mit I Will Always Love You. Ich glaube, Dolly ist fein damit.
Right. Aber wie crazy, ne? Das ist die Demo-Version und das ist ihr größter Erfolg. Ja. Der größte Erfolg übrigens war Frankreich und Deutschland. In Deutschland war sie 13 Wochen auf Platz 1 mit dem Ding. 13.
Ja, gut,
vierfach ich meine,
das
Platin
ist ja auch
in Deutschland.
Ein Wahnsinnssong.
Ja. Dann 98 hat sie Divas live gemacht, dann eine Welttournee und so. Ne? Dann ist sie aber auch wieder zurückgegangen, hat französische Album gemacht, ein französisches Album und eine Greatest Hits Geschichte. 99 kam dann die Diagnose, dass René Kehlkopfkrebs hat. Und da hat sie dann auch, was ich auch toll finde, hat sie gesagt, okay, ich breche jetzt hier alles ab, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr. Und hat sich um ihren Mann gekümmert. Die hatten den großen Plan, das große Ziel, eine Familie zu gründen, was schwierig war für sie beide. Sie konnten irgendwie... War nicht so, also ich weiß nicht, ob es ihre Eier waren oder seine Spermien oder was auch immer, aber es war sehr schwierig für die beiden und sie haben dann da lange, also er hat mit dem Krebs gerungen, parallel haben sie versucht, das Kind zu bekommen und haben in vitro fertilization gemacht, also ne, wie heißt das denn,
in Reagenzglas,
genau. Und dann ist tatsächlich der Krebs in Remission gegangen, also hat sich zurückgebildet und 2001 hat sie ihren ersten Sohn bekommen, René Charles. Und hat sich 2002 dann auf der internationalen Bühne zurückgemeldet mit A New Day Has Come. Das war das große Album, Nummer 1 Hit in über 17 Ländern. How insane again. 2003 die erste Las Vegas Residency. Und da kriegt diese bis dahin sehr perfekte und dramalose Biografie, kriegt dann so die ersten Gerüchtebrüche. Also man weiß nicht, ob es wirklich Brüche waren oder ob es einfach nur Gerüchte waren. Nämlich, dass er extrem spielsüchtig war. Das wird im Film wird so kurz gezeigt, man sieht ihn ein paar Mal am Spieltisch sitzen, dann in Las Vegas, wo man nicht so richtig weiß. Also man weiß, was sie damit andeuten wollten, man weiß nicht, wie ernst sie ist, wie viel da dahinter steckt. Die Gerüchte waren damals, es ging auch durch die Yellow Press, dass er pro Woche locker 1 Million Euro verzockt oder 1 Million Dollar. Und dass er einmal sogar beim Pokern, er ist hauptsächlich Pokerspieler gewesen, bei einem einzigen Spiel 9 Millionen Dollar verloren hat. Also that's a lot of money. Hm. Ich meine, wenn du 100 Millionen Dollar verdient hast, also wenn sie 100 Millionen Dollar verdient hat und er ja auch seine Management-Gage, bla bla, aber trotzdem 9 Millionen Dollar sind, it's a lot of money. Aber ja, das Gerücht hielt sich, dass er quasi, dass sie so viel arbeiten muss, weil er die Kohle verzockt. Das wird natürlich so nicht gewesen sein, weil so viel Geld, also das musst du schon mal verzocken. Da brauchst du schon eine Weile für,
na
denke
gut, der
ich.
Der hatte Probleme, sagen
wir. Ja, genau. Also, ne, die Alben-Erfolge dann die nächsten Jahre gingen so ein bisschen unter. Das war alles nicht so wahnsinnig toll. Sie hat trotzdem, 2008 war sie die zweiterfolgreichste Musikerin der Welt mit über 100 Millionen Dollar Einnahmen. Auch das völlig
verkehrt.
Nicht verkehrt. 2010 Zwillinge, 2011 zurück in Caesar's Palace, 2014 kommt der Krebs zurück. Sie sagt wieder alles ab, sagt, sie konzentriert sich auf die Familie. 2016 stirbt dann Renee und zwei Tage danach ihr Bruder im Januar. Und im Sommer hat sie dann schon gesagt, alles klar, ich gehe jetzt auf Tour.
Ja gut, die muss ich ablenken.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ja,
ich glaube auch,
verstehe ich.
Das halte ich auch für ein absolut legitimes Ding,
ja.
Wenn das auch so lange, ne, der Kontakt zum Publikum auch eine Quelle von Freude und Liebe für dich ist und von Anerkennung und von Connection und da fühlst du dich
vielleicht
lebendig.
Wenn du
da spürst du dich
wenn
in dem Moment.
Wenn du auch jemanden jahrelang beim Sterben begleitet hast.
Natürlich.
Ganz sicher das auch.
Ganz klar.
Ja. Und dann hat sie, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass, ne, sie blühte dann so auf, sie hatte dann Spaß an der Mode, sie hat dann ganz viel doofes Fernsehen gemacht, sie hat Carpool Karaoke gemacht mit James Corden.
Lustig war sogar.
Super lustig.
Ja.
Ich fand es super lustig, wo sie dann ihre Schuhe verschenkt aus dem Auto raus. Und
sie wird gezwungen, ihre Schuhe zu verschenken. Sie ist schuhkaufsüchtig.
Ja, das war alles, ich fand das alles sehr, sehr lustig. Ja.
Zwischendurch inspiriert sie Kathy Griffin zu einem der lustigsten Monologe über Celebrities, die ich je gehört habe.
War das in einem Stand-Up-Special?
Ja,
war
ja,
das,
Kathy
ne?
Griffin erzählt über Celine in der Las Vegas Residency und was sie da, dass sie irgendwie 56 Sachen dabei hatte, die Celine unterschreiben sollte. Und die betreuende Assistentin hat dann gesagt, nein, nur 3. Und Celine kommt dann rein und sagt, got something else? Got something else? Got something else? Und unterschreibt dann für eine halbe Stunde nur Sachen, die Kathy Griffin irgendwie in einer großen Tasche mitgeschleppt hat.
Schamlos, auch toll. Ja, sie hat dann nochmal Vegas zugesagt und hat tatsächlich bis 2019 da auch dann gespielt, wahnsinnig viel. Wahnsinnig viele Shows pro Woche, ich weiß gar nicht, wie viele das sind am Ende. Und man hat sie dann lange immer wieder mit ihrem schwulen Tänzer gesehen, mit, wie heißt der, Pepe Munoz, glaube ich. Ist ein sehr hübscher, junger, natürlich schwuler Mann. Und die Presse hat da natürlich irgendwas reingedichtet, wie sie das so machen. Und das war natürlich gar nichts. Sie hat einfach nur mit jemandem, der ihr eine gute Zeit zeigen konnte und der ihr ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hat und ihr gesagt hat, dass sie toll aussieht, ihre Zeit verbracht. Völlig harmlos, glaube ich. Aber ja, man hat dann gesehen, sie hat dann sehr viel abgenommen plötzlich und ja, seitdem halten sich eben die Anorexie-Gerüchte und auch wenn es nicht Anorexie ist, irgendwas stimmt definitiv körperlich nicht mit ihr.
Das sieht man.
Sie sieht jetzt gesünder aus, sie hat jetzt schon wieder ihre Tour verschoben, sie sollte ja eigentlich im Sommer hier auftreten und hat die Tour jetzt wieder verschoben. Sie sagt aus aufgrund von Muskelspasmen, sie hat irgendwelche Muskelzuckungen, die sie nicht kontrollieren kann. Ich dachte erst, alles klar, ist Anorexie. Jetzt habe ich aber Videos gesehen von ihr, wo sie sich an die Fans wendet und da sieht sie ganz gesund aus. Also man sieht auch die Arme und die sind normal. Also sie ist nicht.
Also sie hat sich wieder in den Griff gekriegt, ja.
Also ich möchte über den Körper dieser Frau jetzt nicht weiter breit reden.
Ich schon.
Irgendwie.
Ich bewerte ihren Körper ja nicht. Ich
sag sie, nur, sieht jedenfalls, ich, sie sieht jedenfalls, sie sieht jedenfalls, es gab jedenfalls eine Zeit, wo sie überhaupt nicht gesund aus.
Genau.
Ja, und das ist jetzt auf jeden Fall besser. So. Und wir wünschen Celine natürlich das Allerbeste. So, und hoffen, dass sie bald wieder auf die Beine kommt, weil, wie gesagt, auch wenn ich kein großer Fan bin, ich schätze ihre Stimme irrsinnig. Ich finde sie eine tolle Performerin, wahnsinnig energetisch. Die kann die Leute wirklich mitreißen. Und ich glaube ihr, dass sie das auch so fühlt auf der Bühne, wenn sie da oben steht und darum dödelt irgendwie mit ihren komischen Bewegungen. Ich meine, auch bei Divas Live, da waren ja Bewegungen dabei, wo ich die ganze Zeit denke, what are you doing, girl? Aber toll. Ne, das liebe ich. So.
Wir müssen jetzt kurz trotzdem darüber reden, dass sie diesen Film nicht verdient hat.
Nein, ich komme jetzt ja zum Film. Natürlich hat sie ihn nicht verdient, aber der Film ist halt Kunst. Also der Film, wie gesagt, heißt Aline, ist
Kunst
von Valérie Le Mercier. Und es gibt ja, wie ich gerade schon erzählt habe, es gibt viele Fragezeichen in Dions Leben, die man durchaus hätte beleuchten können in dieser Filmbiografie. Ne? Man hätte durchaus da Kontroversen nehmen können, um den Film auch besser zu vermarkten, den irgendwie brisanter zu machen oder so. Die Beziehung zu dem 26-jährigen älteren Mann oder die Spielsucht oder das, die Erstörung, die eventuelle oder. Aber nichts davon ist der Grund, warum dieser Film so absurd ist, wie er ist und so viel Kontroversen ausgelöst hat. Ich muss tatsächlich sagen, es ist einer der absurdesten, der absurdesten Nutzung von CGI, die ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nie so was Absurdes gesehen. In
halt
einem
so,
Film, der sich sonst ernst
nimmt. Es ist halt so ganz kurz vor Cats.
Ja, aber es ist ja, also der Film ist ja ernst gemeint, ne? Also diese
das war Cats auch.
Diese Valérie Le Mercier ist ein riesengroßer Celine Dion-Fan. Die hat in Interviews sagt sie, dass sie sich ein Jahr und 19 Tage oder irgend so eine komische Zahl, hat sie nur Interviews gelesen, Bücher gelesen, Interviews geschaut, Bühnenshows geschaut, weil sie dieser Frau absolut gerecht werden wollte. Also sie ist ein super besessener Stan-Fan, so ein bisschen Tatjana. Mhm. und hat dann, also sie spielt Celine, sie hat Produktion gemacht, sie hat Regie geführt und sie hat auch das Buch mitgeschrieben. Also sie hatte sehr viele Fäden da in der Hand, der den Film dann so hat werden lassen, wie er geworden ist.
Und all das hätte sie nicht tun sollen.
Also, ich sag mal so, spätestens der Moment, als sie beschlossen hat und das durchgesetzt hat, und das konnte sie nur durchsetzen, weil sie eben auch Produzentin war, dass sie Celine in jeder Altersstufe spielt. In jeder Altersstufe, in der du Celine siehst, ist es diese Frau. Und das ist an sich schon so absurd, dass man denkt, um Paul zu zitieren, das muss doch jemandem aufgefallen sein.
Ja, ich saß halt vor diesem Film, guckte darauf und dachte, das sieht man doch. Das muss doch, also da muss doch jemand drauf geguckt haben und gesagt haben, nee, das geht nicht. Und so, also du sitzt halt davor, wenn sie diese junge Celine spielt und denkst, what the actual fuck?
Wirklich. Ich war bei Tim Kruger zu Hause. Wir haben einen lustigen Abend gehabt. Wir haben unten Austin gegessen und wollten dann, haben Gloria im Fernsehen geguckt bei, wie heißt diese Sendung, wo die da singen?
Keine Ahnung.
Deutschland sucht den Super.
Nein, oh Mann, das ist doch jetzt doof, dass mir das jetzt nicht einfällt. Dann klingt das so, als würde ich es nicht ernst meinen. Dabei fand ich es wirklich toll. All Together Now heißt die. Und haben das geguckt und das war total schön. Und dann saßen wir da und hatten nichts mehr zu gucken und dann sagte er, zeig dir jetzt einen Film, pass auf. Und hat mir vorher schon erzählt, wie absurd das ist und wir fangen an, den Film zu gucken. Und die erste Szene, wo man sie sieht, ist sie, ich glaube, 8 Jahre soll sie da sein oder 5. Es ist eine Szene eben in dieser Piano-Bar, die Kelly-Family steht auf der Bühne und singt. Und du siehst am Bühnenrand, ist von der Bühne runtergefüllt, und am Bühnenrand siehst du so ein kleines Kind, das sich da so rumrekelt am Bühnenrand und so ganz scheu versucht, da so keck drüber zu gucken. Und das Gesicht einer 56-jährigen Frau schaut dir aus diesem 5 Jahre alten Körper entgegen. Und ich habe gedacht, brauchen wir einen Exorzisten? Was ist hier los? Ist das ein Horrorfilm? Ist sie besessen? What the fuck is going on? Und dann wird sie irgendwie auf die Bühne geholt und singt ein Lied und Oh Mama oder so, ich hab's auch schon vergessen. Und da ist die Kamera immer ganz weit weg, also ganz bewusst haben sie keine Close-Ups gemacht, weil es einfach zu absurd war. Und Tim Krueger war fest der Überzeugung, dass das, dass das CGI sein muss, im Sinne von, die haben ein Kind genommen in dem Alter, haben ihm ein grünes Gesicht gemalt und haben das dann später da drauf projiziert. Ich habe jetzt in Interviews rausgefunden, no, die hat tatsächlich immer mit ihrem Körper den Körper des Kindes gespielt und die wurde halt dann als Gesamtperson geschrumpft.
Ja,
und dann steht da eben diese 56-jährige Frau und macht dieses 5-jährige Mädchen und macht so komisch seltsame, ungelenke Bewegungen, weil sie halt denkt, Celine Dion war total weird in ihren Bewegungen als Kind schon, und das hat sie halt versucht nachzuspielen und ist darauf in Interviews auch ganz stolz. Sie sagt, die Leute denken, ich wurde da drauf projiziert. Nein, ich habe Kinderhände gespielt. Ich habe Celines Weirdness gespielt. Ich habe all das gespielt, weil anders wäre das nicht rübergekommen. Man denkt sich halt nur so, Girl, du brauchst echt einen Psychiater. That's hardcore. Aber ja, also sie hat das gemacht und es gibt diesem Film lange Strecken von wirklich absurd camper, humoresker, Absurdität. Man sitzt wirklich davor und denkt die ganze Zeit, das kann eigentlich doch wirklich nicht wahr sein. Und es zieht sich durch, ne? Also ich meine, die sieht am Ende des Films, sieht sie jünger aus als mit 5 Jahren. Mhm. Als sie dann in Full Celine Glam irgendwie auf der Bühne steht und mit diesem Gold.
Weil sie als dieses Kind auch so ein bisschen, du siehst halt ich dachte die ganze Zeit, Sophia Petrillo does Celine Glam.
Oh. It's very that though. Es ist wirklich so schlimm. Und sie will dann ja auch, also ne, diese Szene, als sie zum Tanzunterricht geschickt wird, dann tanzen die da halt, es ist so eine Aerobic-Stunde, die tanzen von links nach rechts und Aline rennt halt immer absichtlich in die falsche Richtung und das ist halt immer, du merkst halt so, okay, machst du dich jetzt über sie lustig oder soll Celine das wirklich mögen? Und sie glaubt, also sie hat dann auch gesagt, ja, Celine will den Film nicht sehen und ihr Management hat mir gesagt, Celine, sie zeigen den Film ihr nicht, weil sonst würde die ja weinen und das ist nur, weil ich ihre Darkness gezeigt habe und wenn Celine dann zeigt, wie ich ihre Darkness spiele, dann davor hat sie Angst, weil sie will ja immer so strong sein und so positiv sein und wenn sie die dann sieht, dann muss sie weinen und dann sagt die Interviewer so, ja, was ist denn ihre Darkness? Ja, das weiß ich nicht, die habe ich nicht entdeckt. Und er so, ach so, aber sie haben sie gespielt. Ja, und also unter dem Interview, das ist glaube ich in der Nylon gewesen oder so, steht dann noch unten drunter, Interview had to be edited to clarify. Also wir mussten es runterkürzen und die Aussagen klarer machen, weil es so konfus war. Ja, also dieser Film wird Celine Dion nicht gerecht, aber wenn
dieser Film wird nicht mal irgendeinem anderen
ein
Film
gerecht. Absolut hardcore Camp Lachfest haben wollt, betrinkt euch einfach vorher oder währenddessen, schaut diesen Film und pisst euch in die Hose, weil es wirklich absurd lustig ist. Es ist absurd lustig.
Guter Tipp.
Ja, dazu kommt ja.
Guter Tipp. Ja, weil ich kenne ihn noch nicht.
Dazu kommt ja noch, sie haben die Musikrechte nicht so wirklich.
Naja, also sie haben die Originalsongs benutzen können aus irgendeinem Grund.
Für Geld, ja.
Ja, haben sie nachsingen lassen von einer Victoria Sio oder so hieß die. Eine französische Sängerin, die das sehr hübsch gemacht hat. Das hat sie sich nehmen lassen, weil sie ja eigentlich auch Sängerin ist, Valerie. Aber
ist auch besser.
Ja, das hat sie nicht geschafft, die Celine-Songs zu singen. Das hat dann jemand anderes machen müssen. Wahrscheinlich hat sie es auch versucht. Hat irgendjemand gesagt, Schatzi, jetzt reicht's. But ja. Sie haben aber andere Sachen ändern müssen. Also sie hat im Film zum Beispiel nicht den Eurovision gewonnen, sondern das gleiche Outfit, der gleiche Look oder der gleiche Song, aber sie hat dann halt den Dublin-Musikpreis oder so hat sie dann gewonnen. Also so solche Sachen haben sie dann schon geändert.
Weil sie die Persönlichkeitsrechte halt nicht bekommen haben.
Ja, das so. Geile ist, irgendwann sagt er dann, René, sie sitzt bei René zum ersten Mal und er so, also Celine. Und die Familie so, nein, Aline. Und er so, ach so, okay.
Genau, eine ganz, so, und der ganze Film ist so elegant wie diese Anspielung.
Ah, schlimm.
So, wir kommen jetzt, und wir versuchen gar keine Überleitung zwischen diesen beiden Personen, weil das ist, glaube ich, überhaupt nicht möglich.
Und wir kommen zu einem guten Film,
kommen zu einem guten Film über eine gute Sängerin mit einem schweren Leben.
Ja.
Diese Person wurde als Eleonora Fagan, und sie hieß wirklich so, am 7. April 1915 in Philadelphia geboren und ist nicht alt geworden, nämlich nur 44 Jahre alt, hat es aber in diesen 44 Jahren geschafft, als Billie Holiday eine Legende zu werden, die auch nach inzwischen 63 Jahren nach ihrem Tod eine der berühmtesten und, wie ich finde, zu Recht berühmtesten Sängerinnen der Welt ist. Diese Biografie ist nicht einfach. Ihre Mutter ist Sexworkerin, als sie aufwächst. Es gibt mehrere Berichte darüber, auch von ihr selbst in ihrer Autobiografie, wie dieses Kind aufgewachsen ist unter sehr, sehr schweren Bedingungen und wie sie sehr früh selbst wohl mit Sexwork angefangen hat. Das war in ihrer Autobiografie schwierig. Die ist zu einem Zeitpunkt in den 50ern erschienen, als man darüber noch nicht offen reden durfte. Aber dieses Kind ist wohl in sehr frühem Alter mehrfach vergewaltigt worden von Männern und hat Sex für den Rest ihres Lebens, glaube ich, als Dienstleistung für Männer begriffen und als etwas, an dem sie selber nicht viel Freude haben durfte. Diese frühkindlichen Beschädigungen haben sich durch ihr gesamtes Leben gezogen, ihr Leben geprägt und haben, glaube ich, auch zu ihrem frühen Tod mit beigetragen. Billie Holiday ist deswegen so bemerkenswert, weil sie ähnlich wie Tina sehr früh angefangen hat zu singen. Die stand schon als 12-Jährige in verschiedenen Nachtclubs auf der Bühne unter der Betreuung verschiedener Männer und hatte eine bemerkenswerte Stimme von Anfang an. Wenn man Billie Holiday heute hört, also die gehört zu den unverwechselbaren Stimmen auf diesem Planeten, wer Billie einmal gehört hat, die hat so ein Timbre und so eine bestimmte Art von Nasalität in ihrer Stimmführung, die dazu führt, dass man diese Stimme sofort erkennt, auch in jedem Alter. Also ich habe jetzt nochmal in der Vorbereitung dieser Folge die jüngsten Aufnahmen von ihr gehört, da ist sie noch keine 15. Und die ältesten, die kurz vor ihrem Tod entstanden sind, da ist sie 43. Und diese Stimme ist am Ende in den letzten Jahren durch Umstände, auf die ich gleich noch komme, schwer beschädigt und sehr gebrochen, aber immer noch als ein zutiefst einzigartiges Ausdrucksmittel einer zutiefst einzigartigen Person zu erkennen. Sie war die Erste, die im Jazz, der damals in den 30er und 40er Jahren en vogue seinen Musikart, was gemacht hat, was andere Leute vorher nicht gemacht hatten, nämlich, das gab es eigentlich nur im Blues, dass jemand so ganz schwere Themen und so ganz harte Interpretationen von Stoffen macht und dabei trotzdem im Fall von Billie unglaublich glamourös und unglaublich erfolgreich ist. Mal in Nummern zu fassen, wie berühmt und viel gehört diese Frau ist. Also sie ist 1959 gestorben, hatte bis dahin 121 verschiedene Alben und Singles aufgenommen. Seit ihrem Tod sind weitere 1300 verschiedene Alben erschienen, auf denen Frau Holiday entweder drauf war oder wo sie in Jazz-Zusammenstellungen ein Lied gesungen hat. Die Geschichte des Jazz ist ohne Frau Holiday nicht denkbar. Und Frau Holiday ist eine dieser Sängerinnen, die jede andere Sängerin, die es seitdem gab, gehört hatte und von der sie gestohlen haben, bis alle blau angelaufen sind. Es gab 1972 eine erste Filmbiografie über Billie, die hieß Lady Sings the Blues, nach einem ihrer berühmtesten Alben und hat einen der damals größten Musikstars, nämlich Diana Ross, dazu verholfen, dass sie eine Oscar-Nominierung als beste Schauspielerin bekommen hat. Ist auch heute noch ein bemerkenswerter Film, macht aber, wie wir am Anfang dieser Folge schon angedeutet haben, Dinge, die der Film, über den ich jetzt reden will, besser macht. nämlich diese Leidensgeschichte in diesem Leben noch was zu, noch was, etwas zu benutzen, was eine große politische und gesellschaftspolitische Dimension hat. Frau Holiday ist mit einem Song, den sie Ende der 30er, Anfang der 40er zum ersten Mal gesungen hat, nämlich Strange Fruit, ein Lied über das Lynchen in den amerikanischen Südstaaten, zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung oder der beginnenden Bürgerrechtsbewegung, sage ich mal, geworden. Und dieser Song ist nach wie vor, es gibt, glaube ich, 11 verschiedene Fassungen von ihr, wo sie das aufgenommen hat, verschiedene Live-Fassungen und so. Es ist nach wie vor sehr bemerkenswert, wie politisch und gleichzeitig poetisch dieser Song ist und wie politisch und gleichzeitig poetisch diese Performance ist, die sie da abliefert. Dieser Song ist von einem, ganz im Gegensatz zu dem, was Leute immer annehmen, dieser Song ist wie viele andere Songs der damaligen Zeit von einem netten jüdischen Jungen geschrieben worden, der sich diesem Thema angenommen hat und der ihr diesen Song angeboten hat. Und der Song ist auch der Schicksalssong ihres Lebens und die Grundlage oder eine der Grundlagen für den Film, über den ich jetzt rede, der heißt The United States vs. Billie Holiday und beschäftigt sich mit den letzten 10 Jahren in Billies Leben von 1949 bis 1959. In dieser Zeit sind Frau Holiday mehrere Dinge auf die Füße gefallen, nämlich einmal ihr lebenslanger starker Drogengebrauch. Billie Holiday war fast 20 Jahre lang schwer heroinabhängig und hat gefixt, immer mal wieder unterbrochen von Gefängnisaufenthalten oder dem Versuch, die Droge sein zu lassen und ein gesünderes und besseres Leben zu führen. Sie ist 1959 mit, wie gesagt, 44, also sie war 4 Jahre jünger als ich jetzt bin, an Leberzirrhose gestorben. Das war damals noch ein Todesurteil und war in den 10 Jahren vorher von der amerikanischen Gesellschaft schwer verurteilt worden und vom FBI aktiv verfolgt worden, weil die wollten, dass sie aufhört, diesen Song zu singen. Sie ist, weil sie diesen Song gesungen hat, bei mehreren ihrer Konzerte verhaftet und von der Bühne gezerrt worden. Das ist heute relativ unvorstellbar, beweist aber auch, welche Macht Kultur und Gesang und Performance in der damaligen Zeit hatte, weil dieser Song wurde so gut wie nicht im Radio gespielt und war trotzdem, was die Verkäufe anbelangt, einer ihrer größten Hits. Radio war damals noch sehr viel einflussreicher, als es das heute ist, weil Radio der Ort war, an dem Menschen neue Musik entdeckt haben und sich mit Künstlerinnen auseinandergesetzt haben. Das ist heute anders. Für solche Sachen gibt es heute YouTube und Spotify. Das FBI hat ihr 10 Jahre lang das Leben schwer gemacht, hat dafür gesorgt, dass mit Platten wurde damals nicht so wahnsinnig viel Geld verdient, weil die Verträge einfach oft richtig, richtig furchtbar waren und Künstlerinnen nicht an den Einnahmen beteiligt worden sind, der Aufnahmen, die sie da gemacht haben. Produziert wurde auch anders, das heißt, sie hat oft an einem Tag 10 oder 12 verschiedene Songs eingesungen. Sie hat innerhalb von einer Woche ein Album produziert, sie hat innerhalb eines Jahres 3 Alben rausgebracht. Also das sind heute alles unvorstellbare Produktionsvolumina, die sie da vorgelegt hat. Und sie hat das alles getan, während sie im Jahr auch gerne mal von den Plattenaufnahmen dann direkt zum nächsten Auftritt gefahren ist. Die hat den ersten 2 Jahren, wo sie live aufgetreten ist, innerhalb von 2 Jahren über 1000 Konzerte gegeben. Das kann man jetzt mal runterbrechen. Das sind mehr als ein Konzert am Tag und war ein riesiger Star in der damaligen Zeit. Der Film beginnt 1949 und wir begegnen Billie. Sie steht in New York auf der Bühne eines Clubs und ist schon Billie Holiday. Leute kommen und bewundern sie. Sie ist schon eine Legende. Und einer dieser Fans, von dem ich in der Recherche ehrlich gesagt nicht rausfinden konnte, ob er fiktiv ist oder nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er das ist.
Der Cop?
Ja.
Nee, der ist nicht fiktiv. Den gab es tatsächlich, der wird ja am Ende, also im Abspann des Films wird ja noch gezeigt, das wird ein echtes Bild von ihm gezeigt.
Ja, diese Person gab es wirklich.
Distanziert hätte und geschämt hätte.
Ob die Handlung so war, weiß ich halt nicht genau. Weil unser aller Lieblings-Fabulist, was das schwarze US-Kino anbelangt, Lee Daniels, der Erfinder von solchen wunderbaren Sachen oder Regisseur von solchen wunderbaren Sachen wie Precious und der Erfinder von Empire.
Der Cousin von Honey Davenport.
Von Honey Davenport hat sich 2017 auf die Fahnen geschrieben, er will jetzt diese Geschichte erzählen. Diese Geschichte hat eine merkwürdige Quelle, die in den Abspänen und Vorspänen dieses Films auch genannt und auf die immer hingewiesen wird. Dieser Film basiert nämlich auf einem Buch über Drogenmissbrauch oder Drogengebrauch eines der berühmtesten englischen schwulen Journalisten aller Zeiten, Jonathan Hurry. Dieses Buch heißt Chasing the Scream und ist eines der intelligentesten Bücher über Drogengebrauch, die ich kenne. Und ich kann das nur empfehlen. Das gibt es auch auf Deutsch. Wer sich mal damit beschäftigen will, warum der War Against Drugs so fulminant gescheitert ist nach 60 Jahren, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Herr Harry begründet sehr genau, warum das so war. Und eines seiner Hauptbeispiele ist halt Billie Holiday. Lee Daniels hat lange mit sich gerungen, ob er diesen Film macht oder nicht. Und zwar aus einem einzigen Grund: wenn man eine Filmbiografie über Billie Holiday macht, muss man jemanden finden, der Billie Holiday spielt. Und das ist nicht so einfach, weil Frau Holiday halt ein sehr eigenes Gesangs-, aber auch ein sehr eigenes Speech-Pattern hatte. Und das eine Biografie ist, in der du ganz viel können musst. Du musst gleichzeitig in der Lage sein, ihre Sinnlichkeit darzustellen, ihre Verzweiflung, ihren teilweise endlosen Humor ihrem eigenen Leben gegenüber und ihren politischen Durchsetzungswillen, sonst geht es nicht.
Und die Schönheit, ich meine, die war ja auch wirklich eine schöne Frau.
Genau, und die war wahnsinnig schön, also die war eines der großen Sexsymbole ihrer Zeit und ist auch deswegen so berühmt geworden. Ist jetzt und wird in diesem Film von jemandem gespielt, den bis dato nur Musik-Insider kennen. Diese wunderbare Sängerin und Schauspielerin heißt Andra Day. Es ist kein Zufall, dass sie Day mit Nachnamen heißt. Billie Holidays Spitzname ist ja Lady Day. Andra Day ist eine große Bewunderin von Billie Holiday und liefert eine der Top 5 Debüt-Filmvorstellungen ab, die ich je gesehen habe. Also es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Lee Daniels kann sich oder konnte sich...
Sekunde, wenn du sagst Debütfilm, heißt das, die hat vorher noch gar nicht gespielt?
Die hat vorher noch nie irgendwo gespielt.
Sie
war keine Schauspielerin. Das ist ihr erster Film und es ist unfassbar.
Insane. That's insane.
Sie kriegt wirklich, also sie hat in diesem Film die Gelegenheit, aber das muss man auch erstmal alles stehen, wirklich das gesamte Gefühlsklavier von den dunkelsten bis zu den hellsten Noten zu spielen, macht das alles ganz wunderbar und singt zwischendurch einfach mal 10 oder 12 Billie Holiday Songs auf eine Art und Weise, die es glaubhaft sein lässt, dass sie Billie Holiday ist. Der Film, den ich besser finde, als die meisten Kritikerinnen ihn fanden, als er rausgekommen ist, Hat ein paar Schwächen, aber glänzt halt mit dieser unfassbaren Performance als großem Kronjuwel und ist sehr beeindruckend. Der Film hat ein paar Schwächen. Eine davon ist, dass sich Lee Daniels nicht so richtig entscheiden, zumindest schrieben die Kritikerinnen das damals, nicht so richtig entscheiden kann, was er eigentlich erzählen will. Das heißt, wir erzählen 10 Jahre und wir erzählen 10 Jahre in 12 Songs und tun das, indem wir so ein bisschen Best of Billie Holiday nachstellen. Und Best of Billie Holiday heißt auch die bemerkenswertesten Momente in diesen 10 Jahren, von denen da erzählt wird. Der Film hat noch ein paar andere Stars. Einer davon ist Natasha Lyonne, die rothaarige Schauspielerin aus Matroschka, heißt das, glaube ich, auf Deutsch, und Orange is the New Black.
Genau.
Und Natasha spielt eine der großen Lieben von Frau Holiday, nämlich Tallulah Bankhead. Ein berühmter Hollywood-Star damals und ein großer Theaterstar, über die wir an anderer Stelle schon gesprochen
Queer
haben.
Icon auch.
Ja. Queer Icon auch.
Camp Icon.
Ja.
Die hat allerdings geschlagene 3 Szenen in diesem Film, also hinterlässt aber trotzdem bleibenden Eindruck. Das, was Lee Daniels für das, wofür Lee Daniels sich entschieden hat, ist, dass er diese letzten 10 Jahre im Leben von Billie Holiday auch als große Liebesgeschichte erzählen möchte, nämlich zwischen Billie Holiday und Jimmy Fletcher. Jimmy Fletcher war ein FBI-Agent, der auch dafür gesorgt hat, dass Billie Holiday ein Jahr im Knast landete, nachdem er sie wegen Drogenbesitzes und Drogengebrauch hatte verhaften lassen. Das war der große Reibepunkt an dieser Biografie. Das FBI konnte sie halt belangen und die ganze Zeit belästigen, weil Frau Holliday in dieser Zeit auch viele Jahre drogenabhängig war, nicht die ganze Zeit, aber fast durchgehend. Und Fletcher wird von Trevante Rhodes gespielt. Den Namen werden nicht viele kennen, das Gesicht werden alle kennen. Rhodes ist nämlich die älteste Fassung des Jungen in Moonlight. Also er spielt Black am Ende von Moonlight, diesen schweigenden und sehr, sehr beeindruckt gespielten Drogendealer. Der sich am Ende von Moonlight einen der schönsten Filmküsse zwischen zwei Männern liefert, die ich so kenne. Außerdem sind noch Garrett Hedlund und der von uns heiß verehrte und geliebte Leslie Jordan.
Mit dieser Frisur.
Mit dieser Frisur. Also Leslie Jordan hat eine der beeindruckendsten Filmperücken aller Zeiten auf, die ein bisschen so aussieht, als hätte man Lissy der Ersten von England irgendwie die Haare vom Kopf gezerrt und sie dann ein bisschen mit dem Hammer bearbeitet. Zumindest sieht diese Frisur so aus, aber Barbie kann dazu vielleicht noch mehr sagen. Leslie spielt einen Journalisten, der eins der letzten Interviews mit Billy geführt hat. Dieses Interview ist die Rahmenhandlung für diesen Film.
Und ist das eine reelle Person gewesen?
Das ist eine reelle Person. Diese Person
und die hat auch wirklich so eine Haare, oder?
Das weiß ich nicht genau. Also die ästhetischen Entscheidungen in diesem Film sind öfter mal fragwürdig. Die Kameraführung in diesem Film ist öfter mal fragwürdig. Jedes Mal, wenn Andra Day gefilmt wird, ist die Kamera einfach so verliebt und zu Recht in das, was sie da tut, dass wenig anderes wahrgenommen wird. Das ist nicht einfach, weil wenn man so jemanden in der zentralen Rolle hat, der so viel besser ist als der restliche Film, dann macht es das ein bisschen schwierig. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, wer mal verstehen will, warum Billie Holiday heute noch so berühmt ist, warum diese Frau in den letzten 60 Jahren auf Tausenden von Alben drauf war, und wie das Leben für schwarze Menschen, egal wie berühmt oder wohlhabend sie waren, in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika war, der kann sich diesen Film angucken, weil es gibt so ein paar Momente, die mich einfach sehr angefasst haben. Also dieser Moment, wo einer der größten Film- und Theaterstars der damaligen Zeit und einer der größten Musikstars der damaligen Zeit, in einem Hotel vor einem Fahrstuhl stehen, in dem ein schwarzer Liftboy steht und der zu Billie Holiday sagt, Entschuldigung, aber Sie kommen hier nicht rein, sondern Sie müssen bitte den Service Elevator benutzen, also den
Frachtenaufzug.
Ja. Dass es dann auch immer die Diskussion gibt, wo sie sitzen darf, wo sie stehen darf, mit wem sie zum Essen gehen darf. Oder dass so ein einfacher Schuss ins Publikum, den sich Lee Daniels dann gönnt, ganz klar und deutlich macht, es gibt einen Bereich, in dem die Schwarzen sitzen und es gibt das Parkett, in dem die Weißen sitzen.
Dass sie für ihren Auftritt in der Carnegie Hall gesagt hat, da ich bestehe darauf, dass da Schwarz und Weiß gemischt sitzen darf.
Genau, und das ist also, nachdem Holiday im Gefängnis war, hat sie dann ein fulminantes Comeback und verkauft innerhalb weniger Wochen die Carnegie Hall aus. Das sind fast 2000 Sitze und besteht darauf, dass dieses Publikum integrated ist, wie es damals hieß. Also, dass Schwarze überall sitzen dürfen, wo sie sitzen wollen. Und das war die große Ausnahme und damit war auch nicht ihr gesamtes Publikum einverstanden. Und der Film macht aber gleichzeitig was, was ich ansatzweise schwierig fand. Nämlich, er benutzt sie auch. Also, er zeigt auch, wie sehr diese Frau von Männern missbraucht worden ist in jeder Beziehung in ihrem Leben, wie sehr Männer sie reguliert haben und dass sie in der, zumindest stellt es der Film so dar, in der einzig liebevollen und glücklichen Beziehung ihres Lebens nicht wusste, was sie da eigentlich soll. Mhm. Sondern es gibt diesen Moment, wo sie zu dem sie liebenden Mann sagt, Honey, you deserve more than me, you need a good girl and that's not me. Und dann geht sie einfach und heiratet einen Mann, der sie windelweich prügelt. Und das zeigt der Film aber auf eine Art und Weise, die ich dann wiederum erzählerisch sehr geschickt fand. Nämlich, es gibt, wie gesagt, diese 12 Songs, die da performt werden von Frau Day. Und jeder dieser Songs ist mit einer Montage unterlegt. Normalerweise bin ich ein großer Montagehasser, weil das immer bedeutet, dass Regisseure nicht wissen, was sie erzählen wollen und Drehbuchschreiber nicht, wie man da hinkommt. Hier ist es aber anders. Unter diesen Songs, die man noch mehr zu schätzen weiß, wenn man sie versteht, die man aber auch einfach so genießen kann, wie sie sind. Ain't nobody's business.
Ich wollte es gerade sagen.
Ain't nobody's business if I do. Ist ein Song darüber, dass sie sich gerne von ihren Männern verprügeln lässt
oder
und
dann andere Leute das. Niemandem was angeht, wenn sie sich entscheidet, da
zu
bleiben.
Genau, und wenn andere Leute das scheiße finden, lässt sie sich das nicht sagen und sie macht, was sie will. So. Und diesen Songkanon dazu benutzen, diese Biografie zu deuten, ist keine dumme Lösung.
Ja, aber ich fand es auch klug, dass sie den gleichen Song in der Rückblende benutzt haben, als wir sie als Kind sehen. Ne, dass sie den Song als Kind auch schon hört, von jemand anderem gesungen.
Klar.
So, dass sie das, also, weil als sie den singt am Anfang des Films, wusste ich nicht, dass sie nicht die erste war, die den gesungen hat. Mhm. Und ich dachte so, alles klar, Girl, also wenn du dir einen Song aussuchst, der sowas, ne, wenn du den originatest, dann, habe ich dazu ein Gefühl, so, dann finde ich das seltsam. Dann aber das dann so aufzulösen, dass wir am Ende sehen, dass sie den eben auch als Kind schon gehört hat, also dass das eventuell auch was ist, was sie gelernt hat, mitgenommen hat als Prägung, dass das okay, dass man als Frau das vielleicht auch einfach so machen kann. Und eben nicht so eine Beziehung zu verlassen, sondern ne, dass das ja auch was sein kann, was sie mitgegeben bekommen hat. Ja, das fand ich klug gelöst. So, aber schwierig auch.
Der berühmteste Song, den Billie Holiday je aufgenommen hat, ist All of Me, den die meisten deutschen Homosexuellen als Alles von mir von Georgia D. kennen. guten Abend, wir singen, darf ich mich setzen?
Aber auch eine schöne Interpretation.
Eine sehr, sehr schöne Interpretation und auch eine sehr, sehr schöne deutsche Textdichtung, wie ich finde. Wer Billie Holiday nicht kennt, kann sich diesen Film angucken, um in diese Musikbiografie einzusteigen. Eigentlich ist es ein Film, der viel mehr ist als diese Biografie und der viel mehr erzählt als diese Biografie und der mit dieser unglaublichen Performance von Frau Day, für die sie auch für den Oscar nominiert war. Und ich glaube, ich hätte mich auch nicht geärgert, wenn sie ihn gewonnen hätte.
Nein, gar nicht. Es hat ja auch, also der schlägt auch Parallelen zu der Geschichte von Eartha Kitt zum Beispiel, ne, die ja auch in ihrem politischen genau. Aktivismus sich ganz klar, also ich meine beim President's
Nina
Dinner,
Simone,
Nina Simone, ja. Aber sie hat sich beim President's Dinner mit der Präsidentengattin quasi angelegt über Rassismus und wurde dann ja auch einfach mundtot gemacht. Mhm. Ne? Der wurde ja auch alles entzogen. Sie musste dann ja irgendwie in Frankreich leben und arbeiten, weil das in Amerika so nicht mehr ging, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und das wird ja da auch gezeigt. Also ne, der, if you fuck with the establishment, we're gonna make you quiet. We're gonna silence you. Und da gibt es ja Parallelen. Ich will eine Sache noch sagen, wenn mhm. ihr, wo wir jetzt gerade Georgette Dee erwähnt haben, die für mich beste, größte Interpretin von Billie Holiday Songs ever in Drag ist Joey Arias.
Danke.
Wer schon mal Joey Arias gesehen hat, vor allem in jüngeren Jahren, in den letzten Jahren ist das ein bisschen weniger geworden und auch ein bisschen weniger gut, auch because of age und so. Aber Joey hat und war dafür berühmt und ist auch in Las Vegas aufgetreten, deswegen lange Jahre, weil sie eben, wenn du die Augen geschlossen hast, sobald Joey gesungen hast, du hast Billie Holiday gehört.
Der konnte diese Stimme so nachmachen.
Unfassbar. Ne?
Unfassbar.
Aber eben auch den Schmerz und das Gefühl und all das, was da noch so mitschwang. Und hat dann auch tatsächlich im hohen Alter irgendwann mal die Carnegie Hall ausverkaufen dürfen. Für eine Nacht, glaube ich, nur, aber immerhin. Joey hat es geschafft.
Ja.
Großer Lebenstraum.
Ja, wer Joey Arias nicht kennt, hat auch was verpasst.
Wir packen Videos in die Shownotes. Das, was man noch findet. God Bless a Child hat sie irgendwann mal gesungen. Ich finde diesen Auftritt, also ich finde 100 Auftritte, wo sie das singt, aber diesen einen Auftritt finde ich leider nicht mehr. Da sitzt sie mit einer Transperson am Piano und singt das. Und das hat mir damals, ich habe so geheult damals. But ja, großer, großer Film. Vielen Dank, Paul. Das war toll. Ja.
Sehr gerne. Ich habe den auch sehr gerne nochmal geguckt, weil er sehr anrührend ist und ich wünschte, es hätten ihn mehr Leute gesehen und es werden ihn jetzt hoffentlich nach dieser Folge noch ein paar mehr Leute sehen, weil der vor 2 Jahren in Deutschland zumindest so ein bisschen untergegangen ist.
Ja,
weil er wegen Covid, wie so viele andere Sachen.
Ja.
Wo läuft er?
Also man kann ihn Amazon Prime auf jeden Fall umsonst gucken.
Man kann ihn er ist in Deutschland auf dem deutschen Markt auch eine Amazon-Produktion. Die haben, also das ist in den USA an Hulu verkauft worden. Hm. Der war auch in den USA nie im Kino. Oder nur in ganz ausgewählten Kinos, um diese Oscar-Kampagne zu begründen. Und ist in Deutschland auf Amazon Prime für Prime-Haber umsonst zu gucken, ansonsten auch für nicht viel Geld zu leihen oder zu kaufen.
Ja.
Gut. Und es lohnt sich wirklich.
Ja.
Das war schön.
Das war schön,
ja.
Finde ich auch. So, ihr Süßen, mit diesen 3 Filmen bzw. 3 Biografien entlassen wir euch jetzt. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, Lob, Vorschläge für neue Themen oder so, könnt ihr das machen an tootodayoungpodcast@gmail.com. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns 5-Sterne-Bewertungen hinterlasst bei Apple Podcast und bei Spotify und uns folgt bei Instagram und bei Facebook. Unseren Merch haben wir geupdatet. Wir haben ein paar neue Shirts geaddet, unter anderem das Come Dump der Herzen-Shirt in verschiedenen Schriftzügen.
Was jeder haben muss.
Was jeder haben muss, finde ich auch. Und bis in 2 Wochen, würde ich sagen.
Ich wollte noch darauf hinweisen, bevor ich das Übliche sage. Wer uns lieb hat und will, dass uns noch mehr Leute lieb haben, weil wir werden generell gerne lieb gehabt, macht vor allem bitte eins, unter unseren Social-Media-Beiträgen oder auf YouTube kommentieren und teilen. Und
speichern. Speichern ist das neue Schwarz, tatsächlich. Genau. Wenn ihr die Beiträge speichert, helft ihr dem Algorithmus, unsere Beiträge nach oben zu pushen. Und wir werden mehr gesehen, mehr geklickt und mehr geliked.
Gott, so kompliziert heutzutage alles.
Wer, wie gesagt, am 14. Juli noch nicht vorhat, darf gerne ins Charlottenburger Freiluftkino kommen und uns da live sehen. Wir freuen uns auf euch.
Es wird aber nicht lustig, ne? Das können wir jetzt schon mal sagen.
Aber irgendeine schlechte Shownummer mache ich, oder?
Kannst du gute Shownummern?
Deswegen
wird es doch lustig.
Ich wollte gerade sagen, du machst also eine Nummer.
Deswegen wird es doch lustig. Doch, wir kriegen das schon hin.
Ja,
so,
ja.
Es wird auf jeden Fall auch,
wir können ja auch
so ein
anders.
Bisschen witzig.
In diesem Sinne, auf Wiedergehört, auf Wiedergesehen. Wir haben euch lieb.
Tschüss.